Okay, Ayuso jetzt offiziell Lidl.
Also ich hätte mir den nicht in die Mannschaft geholt, sagen wir mal so.
Das sind schon sehr, sehr viele große Erwartungen für dann so eine Palmares, die es noch nicht, vielleicht nicht so ganz hergibt bis jetzt. Mhm. Was da halt auch interessant ist, jetzt wissen wir auch, warum die so viel Wert darauf legen, dass alle zum Teamtreffen kommen. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die zu klären sind mit allen.
Paul hat Insights, er kennt nämlich die Leute, um die es geht.
Zu den Duschköpfen.
Ja. Zu den Duschköpfen und Energiegetränken.
Was ja daran ist, Ralf holt viele alte Leute zurück. Ne? Mhm.
Dass er nicht die besten Nerven hat, haben wir schon öfter gesehen.
Mega krass, dass Remco einfach mehr Zeit mit Bikewechseln gestanden hat, als er Rückstand im Ziel hatte. Ich bin auf nächste Woche gespannt, wenn wir über die Europameisterschaft reden, weil die könnte das bessere oder das beste Rennen des späten Jahres werden. Ja. Line-up auf jeden Fall mega krass, Strecke auch relativ
kürzer,
krass.
Deutlich kürzer. Das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied.
Ja, vor allem sind die alle am Start, ne?
Theoretisch hast du ja noch ein paar Jahre vor dir. Ich meine, guck dir Paul an, der fährt immer noch. Der ist fast doppelt so alt.
Ey, stimmt, er ist wirklich fast doppelt so alt. Danke, Andi.
Also Marco, wenn du Pech hast, musst du noch 20 Jahre fahren.
Ja, das stimmt ja.
Hallo liebe Gäste, hier spricht Ihr Busfahrer. Die Rückreise aus Ruanda war lange und beschwerlich, aber zum Glück kann ich versichern, dass es einige Gladiatoren rechtzeitig zum Oktoberfest geschafft haben. Aus den drei deutschsprachigen Medaillengewinnern und Gewinnerinnen konnte ich spontan eine Telefonnummer generieren und somit fährt der Besenwagen heute inklusive dir mal wieder nach Österreich ins schöne Tirol. Ich bin mir relativ sicher, dass Paul Voss einen Simultan-Dolmetscher brauchen wird und den Namen unseres Gastes findet er auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Beste Voraussetzungen also für eine spannende Busfahrt. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, heute mal wieder Flaschenpost dabei. Jungs, ich habe mal zusammengerechnet. Ich bin bei uns im Haushalt der Einkaufsbeauftragte. Ich habe das früher sehr gerne gemacht, aber ich muss zugeben, mit der Zeit wird es irgendwie nerviger. So Innenstadtverkehr und so weiter, ich hänge echt lange damit rum. Es gibt auch irgend so eine Auswertung davon und im Schnitt hängt man wohl in Deutschland so pro Woche 4 Stunden mit Einkauf rum. 4 Stunden, überleg mal. Oder ja, ich überlege, was ich in der Zeit trainieren könnte.
Und ist ja nicht so, als wenn du nicht schon ausreichend Rad fahren würdest, aber gerade jetzt, wo die Tage leider wieder kürzer werden, was auch so ein bisschen wehtut auf der Seele, zählt eigentlich auch jede Stunde draußen, aber stattdessen ja, umgibt man sich mit Stress. Ich habe ja gerne sehr viel Stress, ne? Im Supermarkt, in der Warteschlange.
Dein Ding eigentlich,
schleppt halt, ja, Stress ist mein Ding und schleppt zum Beispiel wie ich ganz viele Kisten Wasser, Glasflaschen Wasser nach Hause. Aber ja, da gibt's was.
Jo, das wird jetzt mein Gamechanger im Winter Richtung 20 Minuten 300 Watt oder 5 Kilometer unter 20 Minuten, hoffe ich. Flaschenpost wird das nämlich jetzt ändern bei mir. Mit der App bestellst du Getränke, Snacks, was auch immer du brauchst. Und das kommt dann direkt zu dir oder zu mir eben. Wenn du draußen bist und trainierst oder dich erholst.
Ich verbringe auf jeden Fall auch zu viel Zeit im Einkaufen, aber ja, teste das doch mal aus. Und zwar mit dem Code BESENWAGEN10 bekommst du 10 Euro auf deine erste Bestellung und sparst die Liefergebühr.
Ich habe mich schon wieder amüsiert auf jeden Fall. Also, bevor wir zum Namen unseres Gastes kommen, das können wir später machen, wenn der da ist. Es gehört ein bisschen auch in Feedback Corner auf Instagram von jemandem, ein sich selbst löschendes Foto zugeschickt von Georg Zimmermann auf dem Oktoberfest gestern. Also, der hat es geschafft auf jeden Fall. Seine Versprechung.
Ich habe angekündigt, was ich da so ran so interessant finde, ist, ich bin beeindruckt davon, dass jemand, der gerade Vize-Weltmeister auf der Straße geworden ist, innerhalb der Tage zurückreist und dann europäischer Zeitfahrmeister wird. Genauso überragend die sportliche Leistung finde ich auf jeden Fall auch, die WM in Ruanda zu fahren. Und dann jetzt heute schon auf dem Oktoberfest zu sein, oder gestern. Weil heute ist Mittwoch und das Foto ist von gestern, oder?
Ja. Das ist doch ganz einfach. Du fliegst einfach nach München. Da wird er wahrscheinlich auch gelandet sein. Und wenn du schon mal in München landest, dann kannst du auch mal kurz einen Abstecher machen.
Der fährt auch EM, oder?
Ja, ich hoffe.
Georg ist ja ein Bayer.
Stimmt.
Und die Bayern können ja auch gesittet aufs Oktoberfest gehen. Also manche von denen.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch,
ja, ich glaube schon. Okay, Andi, manche, Und Prozent, kannst du das auch in Prozenten ausdrücken, wie viele dieser manche sind?
Prozentual? Nee, nicht so viele auf jeden Fall. Aber Georg, wir wissen es ja aus der letzten Folge mit ihm, ist ein sehr bewusster, stilvoller Mann. Und ich glaube, der kann das. Der hat bestimmt auch so richtig schicke Tracht. Ich weiß nicht, wie sah es ja, aus, Basti? Ja,
auf jeden Fall.
Ja, also, dass er eine schicke Tracht hat, weiß ich
nicht.
Du bist
ja auch Bayer, Basti. Hast du nicht auch Tracht irgendwo im Kleiderschrank?
Stimmt, du bist ja auch Bayer.
Ich bin nicht Oktoberfest Bayer.
Ich bin jedes Mal schockiert. Also ich weiß es natürlich, aber wenn du man irgendwie hört, also irgendwie erfährt, dass du Bayer bist, das passt gar nicht.
Also als Unterfranke wirst du halt auch in Bayern gemobbt.
das heißt schon
das
was.
Kann man einfach so stehen lassen. Ja, man identifiziert sich selber schon mehr mit Hessen als Bayern.
Du bist
schon
voll mehr Hesse. Also,
sonst hätte ich jetzt gedacht, könntest du ja mal irgendwo mal so eine Lederhosen-Bib machen.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe großes Latinum wegen Bayern.
Großes sogar, krass.
Großes Latinum.
Also das nächste Intro dann auf Latein.
Nächste Intro auf Latein, ja. Bevor wir vielleicht den Feedback-Corner verlassen, ich habe tatsächlich eine Antwort vom BDR bekommen. Wir wurden gefragt, denn wir kommen nochmal dazu gleich, die neuen Cockpit- bzw. Lenkerregeln wurden ja jetzt geupdatet letzte Woche. Wir hatten es schon angekündigt, am nächsten Tag kam es tatsächlich raus. Und Sven fragt, wenn er jetzt nächstes Jahr Kriterium, Elite und um die Mülltonne fährt, gilt das dann auch, was die UCI da beschließt? Und Falk Putzke, vielen Dank. Beste Mann beim BDR, immer sehr schnell erreichbar, hat bestätigt, ja. Gilt auch für Lizenzamateure.
Also, nachmessen vom nächsten
Nachmessen. Allerdings, ich führe es gleich nochmal detailliert aus. Es weiß immer noch keiner ganz genau wieder, wie es geht, weil die UCI natürlich wieder irgendein Statement rausgehauen hat, was noch Zweifel offen lässt.
Da kann auch unsere Produktdesign-Abteilung bestimmt wieder so ein Ding ausdrucken, wo man es so dranhält, so eine Schablone.
Ich glaube, es reicht ein Maßband. Ich habe auf jeden Fall schon wild rumgemessen letzte Woche direkt. Wann haben wir aufgenommen? Das kam dann Donnerstag, glaube ich. Donnerstag kam es, ja. Donnerstag war ich in Bocholt, habe rumgemessen. Ausgegebenem Anlass. Ja, sonst, ich kann noch erzählen, wir waren ja beim Bergzeitfahren am Wochenende. Ich war mehr so for the fun of it da, aber ich habe natürlich die Siegfahrerin im Haushalt da angemeldet und dann muss ich feststellen, dass ich der quasi den Sieg gekostet habe an dem Tag, weil da ich das hier im Besenwagen angekündigt habe, ist Janine Meyer gekommen.
Also die wusste davon gar nicht?
Nee, die haben das im Besenwagen gehört. Und dann haben sie sich gedacht, die haben auch Freunde in der Gegend, fahren sie da hin und fahren da mit. Und Janine Meyer hat die Veranstaltung auf jeden Fall den Streckenrekord gecrushed. Und den Sieg davongetragen, Wilma aber Zweite. Zweite eigentlich sympathischste Platz, finde ich. Richtig gut, aber nicht so dekadent.
Nach außen hin, aber frag mal die Zweite werden.
Ja, stimmt, Wilma hätte schon gern gewonnen. Nächstes Jahr aufs Neue. War auf jeden Fall cool. Kann ich, nächstes Jahr nehme ich Paul mit.
Nee, will schon nicht. Also bevor das kommt, fahren wir Ötztaler. Da gab es auch nämlich eine Zuschrift von einem Zuhörer. Und der meinte, wir haben so schlecht im Ötztaler geredet. Ich glaube, ich habe es gefeiert. Also ich habe nichts gegen Ötztaler. Ich würde uns da gerne mal sehen. Also ich meinte das ernst.
Auf jeden Fall. Wir haben gar nicht schlecht darüber geredet. Ja,
die Leute hören, was sie hören wollen.
Ja, also weil ich habe schon überlegt, wann ich alt genug bin, um da auch mal wirklich teilzunehmen. Also ich so, als wenn ich nicht schon alt wäre.
Jetzt fängt's an, Paul.
Ich denke, nächstes Jahr ist auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube nächstes Jahr noch nicht, aber
das Limit nominell erreicht.
Ich glaube, über 27 könnten wir mal reden. Also wenn der Ötztaler Radmarathon, heißen die so? Nee, also wenn die uns jetzt zuhören und die gerne mal den Besenwanger vor Ort hätten, für eine Live-Reportage, meldet euch gerne. kontakt@besenwagen.com.
2027 finde ich gut, das ist noch lang genug weg.
Ja, bis dahin kannst du noch einen UCI-Punkt einfahren und dann kommst du quasi mit einem Erfolgserlebnis hin und Wilma pushen wir bis dahin noch so sehr, dass wir da bei den Frauen Richtung Podium fahren.
Ja, okay. Ey, noch ein Hörerfeedback, ich hätte es fast vergessen. Der erste Anfahrer hat sich gemeldet für Projekt UCI-Punkt. Robert Förster.
Ja gut, aber da ist das Problem, dass du sehr wahrscheinlich nicht vorbeikommst. Also er gewinnt, halt bist du Zweiter, aber ist ja auch in Ordnung.
Ja. Er ist ja okay, ist absolut okay.
Frösi, ey. Grüße. Du hörst ja anscheinend zu.
Ja.
Den wird auch gleich, stimmt, mit dem war ich ja gar nicht, mit dem war ich ja bei Milram und nicht bei Boa. Ich wollte gerade sagen, da kommen auch gleich noch News, die lustig sind, aber die sind für ihn so gar nicht so lustig, weil die eben nicht so im Zusammenhang sind wie für mich. Aber egal, da kommen wir später zu.
Ja, Paul, sag noch, wie läuft's bei dir mit Radfahren? Quite good, habe ich gehört.
Ja, läuft soweit. Aber Kombination aus normales Training und Physio und dein Körper reagiert drauf, boah, ist schon anstrengend, ey. Also ich bin schon ziemlich gefickt, wir piepen ja hier nicht. Und die Schulter, Alter. Ich hab am Schlüsselbein gerade eigentlich gar nichts, aber muskulär drumherum werden so gerade die einzelnen Schichten frei und es wirft immer wieder neue Sachen auf, ey.
Das sind halt auch so Abbauprozesse, wo dann hier Leber und Niere dich reinigen müssen und das zieht halt auch richtig Energie.
Richtig. Ja.
Und auch da oben so, was der Körper da an Blut abbauen muss.
Ich habe jetzt gerade Schulter, die ist jetzt irgendwie, so manchmal blockiert die so und da muss ich so eine kurze Bewegung machen, dann geht's wieder. Und jetzt haben wir 2 Tage dran gearbeitet, mein Rücken sieht aus, Alter, als wenn ich irgendeinen SM-Laden gewesen wäre. Und auf jeden Fall geht voran. WM scheint zu funktionieren, aber ja, bis dahin werde ich noch ein paar schmerzhafte Tage haben, glaube ich. Also nichts Neues. Andi, bei dir so?
Was macht die Form?
Ja, ich bin wieder im Training, also, aber nicht auf dem Rad.
Ist die Trinksaison, ne?
Nee. Hörst du doch jetzt hier alle 2 Wochen, wie sich meine Gewohnheiten geändert haben.
Das stimmt allerdings.
Ja, Sportcorner, ja, würde ich sagen, oder? Es gibt eigentlich auch genug zu erzählen. Ey, lass doch bei diesen lenkerbreiten Geschichten anfangen, weil das hatten wir letzte Woche und dann schließen wir da zumindest mal den Kreis.
Ja, lenkerbreite Helm ist ja mit drin, ne? Was noch? Mhm. Das ist ja gerade das Signifikante, ne, glaube ich.
Mhm. Ja. Übersetzungen wurden auf jeden Fall erstmal weiterhin nicht angesprochen.
Ja, aber da, wie gesagt, hoffen wir, dass das SRAM die UCI mal so, ne?
Wolli nimmt. Ja. Ja, wird schon schwierig werden, aber sie werden jetzt, bin ich mir relativ sicher, auch nichts verabschieden. Also die werden das einfach definitiv für nächstes Jahr offen lassen. Da wage ich mal ein paar Euro drauf zu setzen. Lenkerbreiten hat man auf jeden Fall zurückgerudert. Es kam das Kommuniqué. Das Kommuniqué war aber wieder mal nicht komplett eindeutig. Beim ersten Mal vor einem halben Jahr gab es eine Zeichnung dazu. Ich versuche so deutlich wie möglich zu erklären, vor einem halben Jahr, als sie es zuerst rausgebracht haben oder wie lang es auch immer her war, war, also wir haben einen Rennradlenker, der hat den Punkt, wo die Shifter befestigt sind, die Drops und die Shifter vorne. Der Punkt, wo die Shifter befestigt sind und die Drops, sollten außen gemessen minimal 40 cm sein. Und der Abstand zwischen den Shiftern innen gemessen, also die nächsten Punkte der Enden der Shifter, sollten 32 cm auseinander sein. Gut, das hat sich dann jeder, der einen halbwegs modernen Lenker fährt, zu Hause mal angeguckt, wie das aussieht. Und dann kam man da drauf, dass man das niemals ausprobiert hatte und dass die 32 cm auf jeden Fall Schwachsinn sind, wenn man irgendwie einen 38er Lenker oder sowas fährt schon. Dann wurde es schon extrem knapp, mit einem 36er Lenker hätte man die nach außen stellen müssen, die Shifter. Gut, neues Kommuniqué ohne Zeichnung. Und die Hauptinfos daraus sind, dass der Lenker, und hier ist ausdrücklich weder maximal noch minimal definiert. Es wird einfach von einer Overall Width, also einer Gesamtbreite von 40 Zentimetern geredet. Nicht minimal, nicht maximal, es ist nicht definiert. Und es ist nicht definiert, ob an den Drops oder oben an den Shiftern. Aber das lese ich jetzt mal so. Minimal overall 40 Zentimeter am breitesten Punkt, also an den Drops. Und der Abstand der Shifter innen, ganz vorne an den Enden der Shifter, wurde jetzt auf 28 Zentimeter festgelegt. Nun gut, wie gesagt, letzten Donnerstag, ich habe es gelesen, habe mich bei Rose an ein Produkt gesetzt, was es noch nicht gibt auf dem Markt und habe das mal abgemessen. Also bei einer schmalen, modernen Lenkerbreite mit einem Drop von 40 Zentimetern, der also passen würde, habe ich die Shifter auf 28 Zentimeter Abstand eingestellt und das war okay. Also es ist nicht viel Innenneigung, es ist aber auch nicht ganz gerade. Und so würde ich es jetzt mal lesen, funktioniert's.
Ja, ich habe ja, ich fahre den Envy-Lenker und der hat auch unten gemessen, glaube 39 dann außen, ne? Oder knapp 40. Nee, Entschuldigung.
Ich glaube 40.
41.
40 Mitte, Mitte.
Ja, 40, also genau, aber der passt auf jeden Fall. Und oben an den Drops bin ich jetzt bei meinen Reihen gedreht bei 27,5 oder sowas. Das heißt, ich müsste sie nur minimal nach außen stellen und die werden immer noch leicht nach innen rotiert. Also das finde ich in Ordnung. Das finde ich auch vollkommen okay. So,
ja. Genau, also das würde funktionieren.
Ich glaube, für kleine Fahrerin wird es immer noch, ja, ist immer noch grenzwertig so, ne? Aber ja.
Sehen wir mal, ob sie es nochmal konkretisieren, ob sie jetzt wirklich nochmal an der Befestigungsstelle, also am Oberlenker außen irgendwie definieren, aber so wie sie es jetzt definiert haben, würde ich es lesen, dass ein, so wie der Envy-Lenker geformt ist, oben 35, Mitte, Mitte, unten 40 in den Drops und dann mit ganz leicht eingestellten Shiftern funktioniert. Also Sven, musst dir erstmal keine Sorgen machen.
Nee. Und die meisten da draußen müssen sich sowieso keine Sorgen machen, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Also wer nicht Lizenzrennen fährt, der...
Ja doch, die müssen sich, weil wenn sie neue Räder kaufen, die werden ja in Zukunft, werden ja Dinge darauf angepasst, weil die Hersteller ja trotzdem immer erstmal für den Spitzensport in der Regel produzieren. So. Mhm. Von daher wird es auch langfristig Einfluss haben.
Ja. So, dann machen wir mal jetzt den Block Transfermarkt, sowohl Fahrer als auch sportliche Leitung.
Noch was, worüber sich Andi riesig gefreut hat, weil er schon wieder Beispiele reingeschickt hat, die auf jeden Fall wert sind, es zu verbieten. Diese Aero-Helme, die wir dieses Jahr gesehen haben.
Ach, Seitfahrhelme.
Da gibt es auch...
Waren ja keine Aero-Helme.
Ja, da sind auch Helme dabei, die, glaube ich, für die Straße konzipiert wurden. Zum Beispiel der POC, der wurde ja für die Straße konzipiert. Ist kein Zeitfahrhelm und ist ein Aerohelm. Auf jeden Fall müssen die jetzt eine bestimmte Anzahl an Löchern haben, was jetzt einigen Helmen momentan nicht mehr möglich machen würde, einige von diesen Helmen zu nutzen. Ich glaube, POC, Giro und so, die haben jetzt nochmal explizit bei dem, weil es betrifft euch POC, Giro, ich weiß gar nicht, wen noch eine dritte Firma, die haben jetzt explizit nachgefragt bei der UCI nochmal, wie das genau definiert ist, weil das auch eindeutig ist. So. Aber da bin ich auch mal gespannt. Kask auch noch, weil du darfst die Ohren auch nicht mehr bedecken. Und da ist jetzt die Frage, ob der Helm, der Aero-Helm von Kask, der so halb übers Ohr geht, ob der schon die Ohren bedeckt, ob das dazu zählt oder eben nicht. Und was ich daran immer so interessant finde, ist, ich sehe schon, warum die UCI das macht. Irgendwie Image des Sportes, Pierpol, Leute machen sich lustig, aber gleichzeitig war dieses Tor halt mega weit offen, jetzt über ein paar Jahre. Und die Teams gehen da jetzt ja nicht erst seit heute rein. Klar, in diesem Jahr haben sie es zum Teil auch übertrieben, muss man sagen, aber ist das schon länger ein Thema. Und dann macht man so einen radikalen Cut da rein und diese ganze Entwicklungsarbeit, das kostet ja auch richtig Kohle, so einen Helm zu entwickeln, ist dann einfach eventuell futsch. Und das weiß ich nicht. Also da muss die UCI, ich finde, da agiert die UCI eigentlich nie präventiv genug im Vorfeld, sondern die gehen eigentlich mal viel zu spät rein. Und das tut den Herstellern einfach finanziell, glaube ich, auch sehr, sehr weh.
Ja, es ist verrückt für Hersteller. Du musst einfach 2-3 Jahre Vorlauf, weißt du normalerweise Sachen. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört, gerade so aus dem Produktdesign, die eben sagen, normalerweise hat die UCI immer mit sehr viel Vorlauf Sachen angekündigt, die sie machen will, gerade so mit den Rahmenformen und so weiter. Und bei diesem speziellen Punkt dann dieses Jahr, den sie gebracht haben, war es einfach so, ey, ab nächstem Jahr ist so...
Ja, waren jetzt mehrere Sachen.
Irgendwie völlig unüberlegt. Ja.
Ich meine, wie gesagt, der Helm ist ja das Gleiche. So, das ist jetzt auch von heute auf morgen und so. Wie gesagt, dieses Tor war schon sehr lange sperrangelweit auf.
Ich meine, man muss ja immer noch so ihnen im Hinterkopf behalten, dass es ihnen vielleicht wirklich um Sicherheit geht und sie denken wirklich, dass das richtige Regelungen für mehr Sicherheit sind. Also es ist irgendwie, es erschließt sich mir nicht, aber das behaupten sie ja, dass der treibende Grund dahinter ist.
Ja. Wir werden sehen. Aber ja, das sind auf jeden Fall so ein paar spannende Dinge und ich denke mal, dass mit den Helmen durchgesetzt werden, handelbar offensichtlich auch. Aber das mit der Übersetzung, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da klare Antworten haben.
Ja. Okay, Ayuso jetzt offiziell Lidl. Anni, du kannst dein Zitat nochmal bringen.
Also ich hätte mir den nicht in die Mannschaft geholt, sagen wir mal so.
Aber was ich daran auch schon wieder so interessant finde, ist, man hat ihn ja, also Lidl Trek ist ja so wie Bora, also wie alle anderen halt auch, die wollen die nächsten großen Grundtoursieger irgendwie holen, ne? Oder hoffen, ihn irgendwie zu holen. Und ist ein begrenztes Angebot. Also da springst du erstmal auf alles, was irgendwie da ist. Wie jetzt bei Remco mit seinem Riesengehalt. Das hatten wir schon. Und jetzt halt Ayuso, der wahrscheinlich auch nicht einen 1,50 Mark Vertrag unterschrieben hat über 5 Jahre, sondern der wird auch saftig sein. Ich finde das irgendwie so krass, weil wenn du jetzt auch so irgendwie das jetzt auch gerade die Welt angeschaut hast, auch wenn der Vertrag sicherlich vorher gemacht wurde, auch dann jetzt die WM, der Typ convinced mich nicht so richtig, dass ich sage, der ist the next big thing. Also ich glaube eher, dass es Isaac Del Toro ist, als es Ayuso ist. Ich glaube, Ayuso wird immer wieder eins auf die Fresse bekommen und ich weiß nicht, ob es an ihm, das wird auch nicht nur an ihm persönlich liegen, weil er kann auch für, glaube ich, einige Dinge nichts, aber der kommt jetzt schon wieder in ein Team, wo jetzt schon eigentlich der Skelmoser, der dem man gesagt hatte vor ein paar Jahren, ey, wir wollen ein Team um dich aufbauen bei Trek, der schon gesagt hat, naja, was ist denn, wenn er mal für mich fahren muss, wenn er nicht mal für Pogacar fahren kann, weiß ich nicht, ob er das für mich machen würde, so ungefähr. Und wo du schon siehst,
er hat es relativ lustig formuliert, ja. Auf jeden Fall. Ich habe es eben nochmal aufgerufen, so, I don't know how it will work, we have the same goals. And if he has some difficulty helping Tadej, then I don't know if he wants to help me in any way.
Ja. Und dann, Alter, da hast du irgendwie schon auf Milan, dann hast du Pedersen noch in dem Team. Ich glaube, Ciccone hat jetzt auch vor der WM so mehr oder weniger auch schon gesagt, dass, glaube ich, so Rundfahrten nicht mehr so sein Ding sind. Hat sich zumindest so angehört, wo er meinte, bis jetzt ist irgendwann immer der Motor geplatzt.
3 Wochen geht einfach nicht für ihn, ja. Hat er in einem Interview gesagt, genau. So. Hat er auch schon relativ definitiv gesagt, ja.
Genau, bei Tayo wissen wir nicht, wie er zurückkommt, so, aber ja, ich finde es einen interessanten Transfer, irgendwo muss der ja hingehen, aber ich weiß nicht, ob das gut geht, ey.
Ich denke halt, jeder muss auch ein bisschen erwachsen werden. Der ist auch noch jung, so, das kann man ihm auf jeden Fall auch noch offen halten, dass da ein gewisser Reifegrad und in einem neuen Umfeld vielleicht auch nochmal ein neuer Neustart sozial gelingt. Wer weiß, was bei UAE dann halt auch alles schon so zwischen den Zeilen passiert ist vorher. Aber ja, aus dem Bauchgefühl heraus würde ich ihn auch nicht in ein Team holen.
Ja, vor allem nicht, was er jetzt bei der Volta abgezogen hat. Ne? Also das war ja schon irgendwie ein bisschen sehr, sehr provozierend auch und so. Das weiß ich nicht. Also klar, der wird schon die Leaderrolle bei Lidl Trek übernehmen, schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass Skelmose nächstes Jahr nochmal zur Tour geht als Leader. Dann wird Ayuso dahin gehen, aber ich bin da auch bei Paul. Ich sehe den da jetzt auch nicht zwingend als Podiumskandidaten. Klar, der kann aufs Podium fahren, der kann aber auch nicht gewinnen. Also meiner Meinung nach, ich bin gespannt, was er noch für Schritte macht. Der ist ja echt noch jung. Aber ja, ich sehe da auch eigentlich Del Toro in Zukunft als den Mann, den es dann eher zu schlagen gibt, wenn die anderen beiden nicht da sind, ne? Vingegaard und Pogacar. Oder der dann vielleicht so an die Stelle rückt irgendwann. Der ist ja auch noch, ich weiß gar nicht, wer von den beiden jetzt jünger oder älter ist, aber gut, aber an den kommst du halt nicht ran. Ne? Also der ist wahrscheinlich auch irgendwie da in seinen Vertrag reingekettet.
Und der ist noch zufrieden.
Ja, mich hat ein bisschen gewundert, dass es dann ja doch so schnell ging und Lidl Trek da so schnell auch das Rennen gemacht hat eben. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da schon andere Teams auch Interesse hatten. Wahrscheinlich auch Teams mit der nötigen finanziellen Kraft dahinter. Also gerade bei Ineos sucht man ja jetzt eigentlich auch schon seit Jahren händeringend einen GC-Fahrer. Und da war ich schon so ein bisschen überrascht, wie schnell das dann ging.
Was ich da halt noch interessant finde, ist, dass jetzt, klar, die WM kannst du nicht, ist ein Tagesrennen, auch viel tagesformabhängig, aber er hat ja vorher auch so ein bisschen, ja, große Klappe ist das falsche Wort, aber er hat natürlich gesagt, er fährt da nicht hin für irgendwas, sondern er will halt gewinnen, ne? Und hat irgendwie die ganze Saison, also die ganze zwei Saisonhälfte auch drauf ausgelegt, weil das war ja auch der Grund, weshalb er bei der World dann nicht auf Gesamtwertung gefahren ist, wegen der WM halt. Und da hast du halt so im direkten Vergleich halt gesehen, dass er auf jeden Fall immer nicht so gut ist wie Del Toro und natürlich auch nicht Pogacar. Wie gesagt, ist auch tagesformabhängig, das will ich nicht zu viel rein irgendwie interpretieren, aber was ich interessant fand, drei zukünftige Teamkollegen von ihm waren halt besser als er, ne? Also klar, das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie auch in der Gesamtwertung besser fahren würden als er, aber was Gelmose, ich glaube Ciccone und dann halt auf jeden Fall auch Skuins. Also ganz ehrlich, Fan. Also der Typ ist
Typ ist wirklich
der krasseste. Bei den letzten vier oder fünf großen Events immer Top 8 gefahren. Vierter Olympia, fünfter letzter WM, jetzt vierter. Und jetzt auch wieder fünfter oder letzter vierter, irgendwie so. Krasser Typ. Also der liefert auf jeden Fall ab im Trikot seiner Nationalmannschaft. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen was an seiner Attitüde und seiner Kommunikation auf ihn verändern, um da so ein bisschen das Feuer rauszunehmen, weil das ganze Ding ist dann mit so viel Erwartungen aufgeladen, das kann ja eigentlich nicht gut gehen. Oder? Mhm. Also es ist ja wirklich, bei Remco zum Beispiel, da ist ja auch viel Erwartung drauf, aber man muss halt sagen, der liefert halt, wenn es vielleicht nicht bei der Grand Tour ist, halt woanders immer ab, ne? Der holt seine Weltmeistertitel, der gewinnt immer irgendwie noch einen Klassiker und der rasiert dann halt auch so. Aber bei Ayuso ist so, da, ja, keine Ahnung, das sind schon sehr, sehr viele große Erwartungen für dann so eine Palmares, die es noch nicht, vielleicht nicht so ganz hergibt bis jetzt.
So. Gut, ne, das WM-Rennen ist natürlich immer speziell, ich glaube, so in der Intensität, ja, und in der Länge.
Höhe, all solche Dinge.
Halt selten, ja. Rennen, und deswegen sind da auch immer die gleichen Leute vorne, ne? Deswegen ist halt so ein Screens da eigentlich immer dabei, weil der kann halt die sechste Stunde, wo die anderen halt dann leer sind, obwohl er eigentlich gar nicht für das Profil gemacht ist. Also da kann ja ein Ayuso schon noch hin, vielleicht bleibt er aber auch ein Rundfahrer, ne? Also auch das können ja nicht alle. Ja, ich finde es ja generell gut, dass sich die Leute so ein bisschen auf die Teams verteilen. Wird auf jeden Fall auch dann bei Lidl Trek nächstes Jahr ein bisschen Arbeit, die ganzen Leute da zufriedenzustellen mit dem Rennprogramm. Aber das Problem haben andere Teams ja auch, und ja, wenn man so ein super Team werden will, dann hast du halt auch irgendwann viele gute Fahrer in der Mannschaft.
Was da halt auch interessant ist, jetzt wissen wir auch, warum die so viel Wert darauf legen, dass alle zum Teamtreffen kommen. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die zu klären sind mit allen, um da alles in die richtigen Bahnen zu lenken für nächstes Jahr.
Da wäre ich gern dabei.
Ja, ich finde es mega spannend. Wir haben nicht schon gut, dass sich die Dinge ein bisschen aufteilen, aber es hätte vielleicht Teams gegeben, wo Dinge weniger kompliziert sind, auch mit anderen Fahrern im Team, weil ich glaube, diese Pedersen und Milan-Sache ist ja auch schon ein kleiner potenzieller Konflikt, wo ich auch ich weiß nicht, ob Andi da wahrscheinlich will ja nichts sagen und darf nichts sagen, aber wie das halt in Zukunft mit der Tour dann aussieht und so. Ich weiß nicht, ob Mats sich nochmal irgendwie darauf einlässt, alles fahren zu können außer die Tour, und auf Milan da halt zurückzieht, und dann hast du, ja, klar, auch vielleicht Skybose geht zu.
Ich glaube, man muss halt auch da immer gucken, ne, wie ist das Profil der jeweiligen Rundfahrt in dem Jahr. Wem kommt das mehr entgegen? Weil du hast ja da zum Beispiel bei den Sprintern mit Mats und Milan einfach komplett andere Typen. Ja, also für Mats kann es eigentlich nicht schwer genug sein, wenn man jetzt mal guckt, die letzten beiden großen Rundfahrten, die er gefahren ist. Da war er eigentlich so stark dann auch in den Bergen, dass er da eben die Punkte fürs grüne Trikot einfährt. Ich glaube, das ist dann auch immer das Ziel. Also ich glaube, mit Mats gehst du nicht zur Tour, um vier Etappen zu gewinnen, sondern dann ist dann halt das Ziel grüne Trikot. Und wenn das Profil für den Milan zu schwer ist, dann glaube ich, kann man da schon abwägen. Und das wird wahrscheinlich dann immer so der ausschlaggebende Punkt sein bei den beiden.
Okay, gehen wir mal kurz in die sportliche Leitung. Bevor wir zu Red Bull Bora kommen, da gibt es nämlich auf jeden Fall mehrere News. Habe ich gelesen, dass Stefan Hülot bei Lotto raus ist. Also Lotto Intermarché immer noch nicht ganz greifbar, nicht ganz offiziell dieser Merger. Ich weiß aber auch mittlerweile, ich weiß aber auch mittlerweile aus Sponsorenseite, dass es wohl weiterhin so ist, haben wir auch schon gesagt, dass auf der Lotto-Lizenz weitergefahren wird, die Intermarché-Lizenz wahrscheinlich nicht mehr wahrgenommen wird. Das bedeutet dann auch, dass Material von Lotto gefahren wird. Und das war eigentlich der General Manager, oder? Vom Team.
Ja.
Ich glaube schon.
Ja,
und du hast
schon der
oder
Manager.
Oder der ja. Und ich meine, du hättest auch schon in Vergangenheit mal gesagt, dass das so ein bisschen kritischer Charakter ist in dem Team.
Ja, also da hat man schon so von ja, den Leuten innerhalb der Mannschaft gehört, dass da auf jeden Fall hier und da mal es gekracht hat nach außen hin. Natürlich konnte man das auch nachverfolgen. Ne? Ich glaube, da wurde ja dann gleich zu Beginn seiner Amtszeit irgendwie Ridley als Sponsor rausgekickt und so Geschichten. Also ja, aber so viel habe ich jetzt mit ihm nicht zu tun gehabt in der Zeit. Hat sich ja natürlich auch intern so einiges verändert mit den sportlichen Leitern. Das wird dann auch interessant, wen sie übernehmen von Intermarché zum Beispiel. Da ist ja der Eike Fisbeck, glaube ich, wesentlich daran beteiligt gewesen, dass das Team sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Mhm. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn dann eben da mit rübernehmen will, auf jeden Fall. Und ja, ansonsten war das halt eine super eingespielte Truppe bei Lotto, und da hat es, glaube ich, schon so ein bisschen ja, Meinungsverschiedenheiten oder mal Unzufriedenheiten gegeben. Ich bin irgendwie froh, dass es das Team weiterhin geben wird. Ja, das war ja auch immer mal wieder in den Medien zu lesen, dass es da auch finanzielle Schwierigkeiten gegeben hat. Und ja, so ein Sponsor, der jetzt einfach schon irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt 30 Jahre irgendwie im Radsport drin ist. Das Team ist eines der ältesten Teams, wenn nicht sogar das älteste Team.
Ihr müsste das älteste Team sein, ne? Was hatten wir mit?
Gibt es das länger als Rabobank und.
Ich glaube, wir hatten es noch mit.
Ah ja, Movistar gibt es ja theoretisch auch schon.
Nee, ewig. Aber ich glaube, Rex hat das mal ja gesagt, dass das über den Verein und sowas irgendwie das älteste Team.
Nee, das wäre dann ja Intermarché. Ne? Also das, das ist so ein super.
Achso, du meinst jetzt
Lotto ist auch schon.
Ah, okay.
Ist auf jeden Fall eines der traditionsreichen Teams, und ja, dass da vielleicht nochmal so eine größere Mannschaft draus entsteht, ja, kann ja auch gut sein für den Sport.
Da, wo wir gerade ja eh sind, kurz, Arnaud Delli hat auf jeden Fall den Kniff jetzt raus, wie man Radrennen gewinnt. Und dafür ist Max Kanter aber seine Position des Zweiten gerückt, der jetzt ja auch regelmäßig Zweiter wird halt dann. Eben auch hinter Arnaud Delli, jetzt schon ein paar Mal. Auch schön zu sehen, dass es bei ihm die Form da ist, aber das ist einfach nur so eine kurz. Bei beiden ist es schön zu sehen, aber aus deutscher Sicht natürlich bei Max Kanter, der bei Astana fährt. Genau, nur eine kleine Randnotiz. Aber weil wir auch gerade bei Teammanagern, die gegangen sind, Cedric Vasseur musste auch gehen, ne, bei Gofidis. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich finde, das war auch so ein Rauswurf, der auf jeden Fall vielleicht hätte früher kommen können. Da bin ich mal gespannt, wenn sie sich da reinholen, ob die es. Kohle muss ja da sein bei diesem Team, ne? Also
Sven ja jetzt bei Bora ein paar neue frei.
Ja, stimmt. Da kommen wir auch gleich zu.
Ja, Cofidis ist auf jeden Fall eigentlich nie Auflösungserscheinungen, so wie viele andere Teams, ne?
Nee, das solide Geld da, aber irgendwie haben sie noch nicht die Formel rausgefunden, da so eine Mannschaft über einzustellen, die konstant gut fährt.
Also ich habe gerade mal geguckt, und nicht Cofidis gibt es auch schon seit 97. Lotto geht jetzt hier zurück bis 85.
Alter, 85, das ist schon krass, ey.
Das sind sogar 40 Jahre.
Solange ich lebe, 84 bin ich geboren.
Vielleicht kannst du dir mal so aus dem Jahr noch so ein Lotto-Trikot mal besorgen.
So.
Jetzt, Paul hat Insights. Er kennt nämlich die Leute, um die es geht.
Zu den Duschköpfen.
Ja. Zu den Duschköpfen und Energiegetränken. Ich vergesse es immer und dann.
Ja. Red Bull, Bora, Hans Grohe. und zwar, ja, also da, ja, das, was wir irgendwie schon lange vermutet hatten und ja, worüber ich mich persönlich sehr freue, ist, dass Zach Dempster von Ineos, wo er einer der Head Sports Directors war, zu Red Bull Bora Hansgrohe gewechselt ist, ab heute, also ab dem 1.10. Und zwar ist er jetzt Chief of Sports. Also das verstehe ich so, einfach der Chef, ne?
Also, der Chef von Sports.
Ja, also,
ist ein guter Titel, finde ich. Also ja, liest sich gut.
Aber der ist jetzt einfach unter Ralf. Also Ralf ist halt Management, aber dann kommt Zach, oder? Wie ist so, Andi? Oder würdet ihr auch
sagen? Ich glaube, da hat jedes Team so ein bisschen individuelle Struktur, aber ja, ich glaube, der kümmert sich jetzt um die sportlichen ja, Belange. Ich würde sagen, ist halt so der Nachfolger von Rolf Aldag.
Ja, aber ich weiß nicht, ob
und,
ja,
dem werden wahrscheinlich verschiedene Departments dann unterstehen. Also ich denke mal, das Coaching, dann auch so, dass alles, was genau. mit Material zusammen zu tun hat, die Sportschienenleiter. Und ich denke mal, er ist da so ein bisschen über allem.
Ja, genau. Dazu wechselt mit ihm auch von Ineos Olli Kuxen, auch Sohn vom ehemaligen UCI-Präsidenten, der jetzt über oder bei 10 Jahre oder sowas bei Ineos und der Menschen Data gearbeitet hat. Der wird wiederum der, wie heißt das bei ihm, Head of Racing, der sich halt vor allem um den ganzen sportlichen Leiter kümmert anscheinend. Zu dem kommen wir gleich. Zu Zach erstmal. Da ist interessant, ist halt, also Zach war mein Teamkollege, als ich bei Bora war und auch schon bei Endura. Das heißt, ich war mit ihm 4 Jahre lang, 4 oder 5 Jahre im gleichen Team. Wir haben oft das Zimmer geteilt, viele Trainingslager zusammen gemacht und auch dann beide auch in Girona dann früh gelebt. Und der hatte früher immer schon so eine, als Sportler auch immer schon so eine kleine perfektionistische Ader und immer schon so viel Orga gemacht. Und dass der sportlicher Leiter geworden ist, hat mich früher nicht gewundert, dass der jetzt auch in dem jungen Alter, weil der müsste so alt sein wie ich oder ein Jahr jünger, also 38 oder so, jetzt in so eine Rolle reinrutscht, wo er auf jeden Fall auch sportliche Leiter unter sich hat, die wesentlich älter sind, die früher auch mal seine sportlichen Leiter waren, bei Bora, da kommen wir nämlich gleich zu, was ich relativ amüsant finde. Also ich freue mich drauf, als ich das Gerücht gehört habe. Ich bin mal gespannt, wie er, was er daraus macht. Also er ist ein cooler Typ. Wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, da die ganzen Stars unter einen Hut zu bringen. Plus auch die sportliche Leitung. Weil da kommen wir nämlich jetzt zu. Es sind einige sportliche Leiter, mussten gehen, wurden schon gegangen. Oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall besteht das Team nächstes Jahr aus folgenden sportlichen Leitern in der World Tour. Und zwar ist das Shane Archbold, auch ein ehemaliger Teamkollege von mir, auch von Zach, ein ehemaliger Teamkollege, Anfahrer von Sam Bennett früher gewesen. Tony Gallopin, kennen vielleicht noch einige, der ist neu. Roger Hammond war schon. Enrico Peutschke war, wie gesagt, früher unserer sportlicher Leiter bei Bora. Das heißt, auch von Zach und mir und auch von Shane. Der ist von Bahrain, der war bei Bahrain bis jetzt, oder? Glaube ich. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder zurück bei Red Bull und bei Bora. Dazu kommt Christian Pömer, der schon ewig da ist, und Patsche Wieler, der auch ein Rückkehrer ist. Der ist, als, glaube ich, Peter Sagan weggegangen ist vom Team, ist er, glaube ich, zu Movistar und jetzt, wie gesagt, wieder zurück. Plus die beiden sportlichen Leiter Klaas Ludewig und der ehemalige belgische Nationaltrainer Sven van Toenhout, die ja, von Sudal Quickstep kommen, / Belgien. Zusammen mit Evenepoel. Aber ich finde die, ja, ich finde die Zusammensetzung da echt, echt sehr spannend.
Es hören uns ja auf jeden Fall Leute zu, die da in Charge sind, und hinter diesem ganzen Wechsel wird ja auf jeden Fall ein Plan stecken. Und ich würde mich freuen, wenn demnächst mal hier jemand dann im Besenwagen sitzt und uns diesen personellen Plan und die neue Ausrichtung mal erklärt und Rede und Antwort steht.
Ja, gerne auch Zach selber. Wie gesagt, ich glaube, Projekt sollte man es nicht nennen, weil ich glaube, da geht es um zu viel, aber ich finde es eine Verpflichtung, auch mit dem Kuxen, den ich kenne jetzt nicht persönlich, aber ich habe von ihm eigentlich auch relativ viel Gutes gehört, als ich noch in UK auch viel unterwegs war, und ja, bin echt gespannt, was sie daraus machen. So. Weil da ist halt auch viel, was ja daran ist, Ralf holt viele alte Leute zurück, ne? Also die früher schon mal, als das Team erfolgreich war, also mit Peter Sagan, aber auch so in dieser Bora-Zeit, also als Zach und ich da jetzt auch gefahren sind, der ist halt irgendwann ja auch zu anderen Teams gegangen. Wir waren ja auch nicht unerfolgreich. Ja, so ein Mix aus so alten und neuen Leuten, ne? Das ist irgendwie schon interessant. Ja. Aber ist vielleicht auch jetzt die Generation, ne? Wenn du jetzt auch weißt, dass Niki Terpstra fängt ja zum Beispiel auch an, ne? Bei Sudal Quickstep. Ja? Ich weiß nicht, noch ein ehemaliger Rennfahrer geht dahin von den Klassikern. Ein großer Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, diese ganzen Teams holen jetzt halt diese ehemaligen Fahrer wieder so zurück in ihre Teams. Ja, sind wir wohl langsam in dem Alter.
Andi hat da auch was aufgeschrieben, wo ich mir auch gestern dachte, hier geht ein Fahrer in die sportliche Leitung, ist aber gar nicht so. Wismar hat Owen Duhl verpflichtet. Owen Duhl. Und dann muss ich erkennen, nee, der fährt noch.
Aber ich finde die Verpflichtung gar nicht so dumm, um ehrlich zu sein.
Nee, ich finde die auch recht gut. Ich hatte mir den Namen tatsächlich mal auch auf die Liste geschrieben, weil wir suchen ja natürlich auch mal ab und zu Unterstützung für unsere Fahrer. Und so als Anfahrer, glaube ich, das kann der richtig gut. Der hat es noch nicht so wirklich oft gemacht in seiner Karriere. Aber ich habe so ein paar Mal, ist mir das schon so aufgefallen, dass ich dachte so, okay, der hat eigentlich echt die Power dazu, auch ein gutes Timing. Gerade Anfang des Jahres ist mir das nochmal aufgefallen bei der Mallorca Challenge. Ist ein mega gutes Leadout gefahren da für den Sprinter. Die sind ja jetzt öfter mal für Marei und Vandenberg gefahren, der jetzt nicht so der absolute Top-Sprinter ist, aber auch schon einige Rennen gewonnen hat. Und ja, ist natürlich auch ein Brite, denke ich mal, jetzt für Matthew Brennan. Auch eine gute, ja, auch gut, jemand zu haben, mit dem man sich halt auch so austauschen kann, ne? Ohne jetzt irgendwie noch eine Sprachbarriere zu haben.
Absolut. Oder
nicht, dass das jetzt so groß Ding wäre, glaube ich, in der Mannschaft, aber ja, vielleicht kennen die sich sogar privat schon länger, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde die ganze Transferpolitik von Wismar Liesebike aktuell super spannend, weil wenn man jetzt mal so die Namen liest, Fiorelli, Piganzoli, Amirai kommt dahin, Timo Kilich haben wir schon angesprochen, Anton Schiffer, ab heute übrigens, glaube ich, ne? Wir nehmen ja Mittwoch auf, 1. Oktober, offiziell World Tour Fahrer bei denen und ich glaube, die haben schon ganz genau geguckt, was sie brauchen und die Fahrer analysiert und ist ja ganz anders als jetzt die anderen Teams, die jetzt eigentlich eher so nach Namen einkaufen und ich finde das halt super spannend und ja, zu sehen, wie diese Fahrer sich dann in dem Team entwickeln. Also das hat man in der Vergangenheit schon öfter mal gehabt, so Christoph Laporte ist ein gutes Beispiel, ne, den man schon irgendwie kannte, aber noch lange nicht der Fahrer war, der in dem Team geworden ist. Und ja, das ist mal so ein komplett anderes Beispiel als jetzt zum Beispiel das Red Bull Bora Hansgrohe letztes Jahr gemacht hat, wo man eigentlich schon so die bekannteren Fahrer reingeholt hat. Ne?
Ist halt auch so wirtschaftlich gesehen halt echt smarte Moves, ne? Muss man halt sagen. Du guckst halt so, wo Potenzial liegt. Wie du schon sagst, analysierst es halt gut und holst halt, also dieser Own-Duel ist jetzt schon, also du musst schon drinne stecken, also tief in der Sache sein, um zu wissen, was, dass der was kann. Sonst würdest du sagen, der ist halt so ein EF-Fahrer, der, wenn du Ergebnisse schaust, jetzt, der steht jetzt nicht so viel. Aber wenn du halt auch weißt, dass er bei, sowohl bei Ineos und Sky, als auch jetzt bei EF ja nie wirklich einen richtig krassen Sprinter hat. Klar, er hat irgendwie Viviani dann auch mal zum Teil, aber der ist auch bei den Klassikern immer gut gefahren, positionsmäßig auch vor allen Dingen. Und ja, die haben ja auch dann zum Beispiel Dan McClay, die haben sie ja auch von Akea, glaube ich, geholt damals. War es Akea? So, und der hat jetzt ja auch, die ist ja echt einen guten Job gemacht, den Leadouts. Also, die machen da schon ein paar smarte Moves. Aber die Kapazität musst du auch im Team erstmal haben, ne? Die Leute, die solche Leute dann scouten und die richtige Nase haben, so.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur WM so langsam, ne? Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht mehr super ausführlich über alles reden. Es ist halt dann doch immer schon Donnerstag, wenn diese Folge rauskommt. Und die meisten werden es gesehen haben, vielleicht auch schon ein, zwei Podcasts gehört haben dazu. Und wer sich auf uns verlässt, soll natürlich nicht verlassen sein. War spannend zu schauen. Ich habe nicht ganz so viel geschaut wie sonst, weil andere Sachen diesmal dazwischen kamen. Sonst ist eigentlich WM immer so ein Rennen, das ich mir von Kilometer Null angucke bis zum Ende, aber diesmal hatte ich mal was vor. Kurze Zusammenfassung. U23, werden wir den Bronzemedaillengewinner hier gleich einladen, also können wir da nochmal gleich genauer zukommen. Lorenzo Finn gewinnt, Max Bock da aus deutscher Sicht nochmal stark mit dem 11. Platz, glaube ich. Bei den Frauen Linda Riedmann, Justina Czapla und Selma Lansch sehr guten Job gemacht. Ich glaube, alle Top 20, ne, gefahren. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Junioren auch abgeliefert. Moritz Maus und Benedikt Benz. Echt, ja, das, also Maus wird, glaube ich, mal ein richtig starker Fahrer, so wie er sich jetzt gerade entwickelt. Karl Herzog da auch noch. Also die sind eigentlich auch alle vorne reingefahren. Es war jetzt nirgendwo Medaillengefahr, leider, für die Deutschen, aber das ist schon so, der deutsche Nachwuchs eigentlich schon immer doch sehr gut dabei. Bei der Elite sah es aber nicht so gut aus. Und ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über die Elite und fangen mit den Frauen an. Und ihr könnt mir mal euren Eindruck aus diesem Rennen schildern.
Also was mir am meisten hängen geblieben ist, dass eigentlich alle Favoritinnen gesagt haben, dass sie ziemlich dumm Rad reingefahren sind. Was man, als ich eingeschaltet habe, auch direkt sehen konnte, weil ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen bei meiner Rennausgleiche.
Wer Lust hat, zieht sich da bitte mal die Interviews von Marlen Reusser rein, die sind ziemlich grandios.
Ja, aber ich finde erstmal, die Siegerin kannst du dir bitte gerade nennen, weil ich es jetzt nicht parat habe.
Magdalene Valliere.
Genau. Hat gewonnen aus einer Fluchtgruppe und war am Ende die Stärkste. Und man muss sagen, also ich weiß nicht, ob sie jetzt, wenn sie jetzt bei den Favoriten geblieben wäre und das Rennen wäre normal gelaufen, ob sie dann auch gewonnen hätte. Aber ich glaube, sie wäre an dem Tag wahrscheinlich trotzdem mit die stärkste Fahrerin gewesen. Weil die war, also das musste ich halt auch mal anschauen, das Finale. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Aber die war so gut einfach. Ja.
Da fand ich auch mega interessant, dass sie, also sie war jetzt noch nicht so geübt in Interviews, ne? Es war ihr zweiter Sieg überhaupt, ihr zweiter Profisieg. Und der andere ist eine Etappe oder ein Rennen von der Mallorca Challenge. Und sie hat dann aber relativ schnell auch ganz klar gesagt, dass sie sich ausführlich, intensiv und speziell auf dieses Rennen und auch auf Ergebnis vorbereitet hat. Also sie war in der Höhe extra für die WM und sie war selbstbewusst, dass sie da richtig gut fahren kann. Also das war jetzt nicht irgendwie aus dem völligen Zufall geboren, eine Eintagsfliege. Da haben sich die Favoritinnen verschätzt, wie oft. Aber sie war auch so stark, dass sie das da nach Hause gebracht hat und vor allem den Abstand zu den Favoritinnen halt auch halten konnte.
Ja, ist auch nicht so, als wenn die jetzt hinten im Finale nichts versucht hätten. Also Marlene Reusser, wie gesagt, mit so einer Heroikaktion, aber die war halt einfach schon überragend. So, ich meine, hat natürlich auch eine starke Fluchtgruppe gehabt da von den Namen her am Ende. Aber ja, also den Sieg, den kannst du auf keine Art und Weise irgendwie schlecht reden oder sagen, dass es hinten diesen dumm gefahren. Also ich glaube, es wäre, selbst wenn die sich smarter angestellt hätten, wäre es echt eine enge Kiste geworden.
Ja, der Kurs hat es auch irgendwie hergegeben, ne? Also wir haben es zum Beispiel auch bei dem Juniorenrenner, im Juniorenrennen gesehen, dass wenn du da vorne fährst und halt noch was ja, im Tank hast, dann ist es auch schwer, da Zeit gut zu machen. Also die Berge waren jetzt irgendwie nicht so, dass du da viel gut gemacht hast, so richtig, ne?
Die waren halt direkt einfach richtig schwer. Genau. Ne? Also du hast ja bei der Zeit verloren, aber du hast nicht so richtig was gut machen können.
Und von daher war das eigentlich echt stark dann, muss man sagen, weil wenn du da eben nichts mehr drauf gehabt hättest, dann stehst du nämlich an den Anstiegen. Aber wenn du dann auch deinen Tritt darauf fährst, verlierst halt nicht viel, danach geht es direkt wieder runter. ich glaube, vielleicht hat man das so ein bisschen unterschätzt einfach, wie gut man eigentlich da die Zeit oder den Vorsprung halten kann auf dem Kurs, ne? Gut, also mich freuen solche Siege ja auch immer.
Mich ja auch, genau.
Ist vielleicht dann auch, jetzt auch so der Startschuss, ne? Ich meine, sie ist auch erst 24, hat schon echt ein paar gute Ergebnisse, jetzt nichts Herausragendes, aber war schon auch irgendwie immer so im vorderen Drittel bei den Klassikern so, zumindest mal bei den schwereren mit dabei. Und Selbstvertrauen scheint sie ja zu haben. Das wird sie jetzt wahrscheinlich noch einmal bestätigen. Und ist doch gut, wenn man nicht immer die gleichen Fahrer im Weltmeistertrikot rumfahren hat.
Ja. Auf jeden Fall.
Was ich allerdings da trotzdem irgendwie interessant finde, ist halt, dass bei den Männern ist das einfach nicht so der Fall. Und ich weiß nicht, warum es bei den Frauen ist. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Warum fahren die so oft, wenn nur Favoritinnen da sind, wie sie fahren? Das ist auch wirklich, also tut mir leid, aber das ist gar kein Gespür, irgendwie so richtig, auch gar keine Taktik mehr, sondern die Hauptsache, man nimmt die andere nicht mit. Also man verliert lieber selber alles, als zu riskieren, dass die andere irgendwie mitfahren kann. Und das ist so, das siehst du, weiß ich nicht, also es wird nie so richtig durchgezogen. Wenn die durchziehen und merken, dass jemand am Hinterrad, dann hören die eben direkt wieder auf. Und ist jetzt so oft schon aufgefallen, ja nicht nur bei dieser WM, in Australien war das damals auch so, ne? Olympische Spiele ja mehr oder weniger auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ey. Also das kommt echt einfach ein bisschen zu oft vor. Sie haben es ja selber auch gesagt, dass sie dumm gefahren sind am Ende, ne? Also ich meine, das, was man gesehen hat.
Kann keiner beantworten. Ja. Das sieht aus wie ein Lernprozess.
Ja, aber das ist so schade, weil die ja wirklich, ne? Also ich meine, auch eine Wollering, die war, also ich kann mich noch daran erinnern, dass Wollering gesagt hat, sie will quasi so, wie sie ist bei der Tour, ne, auch mit Gewicht, allem drum und dran, so, sie will sie nicht runterholen. Da sehe ich ein Instagram-Bild von ihr.
Hat doch nochmal eine Diät gemacht.
Und denke, wo ich denke, Alter, lecko mir, da ist es aber nicht nur ein Kilo. Und da jetzt bei der WM hast, die war ja richtig dünn. Die ist ja auch groß und die ist ja auch, die hat ja einfach auch viel also Muskeln.
In der verquerten Sicht eines ehemaligen Radprofis dünn. Die war vorher auch schon dünn, aber muss man noch mal dazu sagen.
Ja, du sagst ja auch, ich bin fett. Natürlich, weil sie vorher auch.
Ich bin ja nicht fett.
Nein, Andi.
Wollte ich auch noch mal klarstellen. So,
natürlich war sie vorher auch dünn, aber ich fand es nur interessant, wo sie offensichtlich auf jeden Fall noch mal deutlich, also so abgenommen hat, dass das einfach nicht zu übersehen war. Und dementsprechend auch viel investiert hat für das Rennen. Und ja, alle anderen auch, ne? Pauline wollte eigentlich die WM gar nicht fahren, hat einen Plan geändert. Neva Dormer hat auch Höhe gemacht, vorbereitet. Und dann willst du das Rennen halt irgendwie so weg. So. Und die einzigen, die es ja nochmal richtig probiert haben, und sie waren ja eigentlich die Schweizerin, muss man sagen.
Na gut, auf der anderen Seite kannst du sagen, die fahren auch halt alle auf Sieg, ne? Weil sie wissen dann halt auch genau, wenn ich mit der oder der unterwegs bin, dann gewinne ich nicht. Und so müssen sie halt irgendwie alle ihre Chance nutzen. Also da.
Ja, klar fahren alle auf Sieg, aber es fahren ja immer alle auf Sieg.
Ja, also, weiß ich nicht. Ich glaube, so bei anderen Rennen ist es schon oft so, dass du dann sagst, ja komm, ich fahre hier auf ein gutes Ergebnis. Ob ich jetzt gewinne oder nicht, weiß ich nicht. Aber du hast schon da eher so, dass man sagt, ja okay, warum soll ich jetzt mit, weiß ich jetzt nicht, ne, Demi Wollering hier ankommen, zu zweit, dann sprintet die mich eher ab.
Nee, du musst ja erstmal nach vorne kommen. Es bringt ja nichts, wenn noch 10 Fahrerinnen vor dir sind und du die Diskussion führst. Und so war das ja.
Ja, ich glaube, das hat man einfach auch unterschätzt, ne? Dass man da eben nicht mehr so viel Zeit gut machen kann. Also ich hatte auch gedacht, ne, dass sie bei den Junioren, den der da vorne holt ist, wenn sie da 2-3 Mal so richtig Gas geben noch an den Anstiegen, dass sie da auf jeden Fall nochmal ranfahren, aber die kamen ja überhaupt nicht dran. Also ich glaube, das hat man einfach auch ein bisschen unterschätzt da vorne, die Gruppe. Aber ja, ich fand die Rennen trotzdem spannend. Ich glaube, das U23-Rennen der Frauen war für mich das spannendste Rennen bei der WM.
Ja, stimmt, hast du geschrieben.
Da wusstest du einfach bis zum Schluss wirklich nicht, wer gewinnt, weil du kanntest auch nicht alle Fahrerinnen und wie die so, was die so drauf haben. Das fand ich richtig erfrischend, mir das anzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal abschließend zum Frauenrennen. Auch Mavi Garcia, geile Saison. Also ich glaube, die ist 40 Jahre alt.
Ja, 40, 41. Ja.
41 Jahre alt. Ja. Nochmal Tour-Etappe gewonnen dieses Jahr. Nochmal Weltmeisterschaftsmedaille geholt. Mega geil. Saison auf jeden Fall gekrönt da. Antonia Niedermayer auch. Absolut Weltspitze. Ne? Also jetzt 2x6. Geworden. Zeitfahren war sie, glaube ich, nicht ganz zufrieden. Straßenrennen nochmal 6. Super aus deutscher Sicht. Franzi Koch nochmal 12. Geworden auch. Also die
das ist stark.
Können da echt
also, das fand
mit der
ich
absoluten jetzt, Weltspitze unterwegs, genau.
Das ist ja wirklich nicht Franzi ihren Kurs, ne? Das war jetzt schon, ja. also jetzt nicht per se, würde ich jetzt mal sagen.
Nicht, nicht ja.
Natürlich nach der Deutschen, was schon eine starke Leistung war, aber 12. da zu werden und dann ja auch, viele von den Favoritinnen sind ja rückwärts gefahren, ne? Richtung Ziel. Und Franzi kam da schon von hinten auch noch mit Zug an.
Ja, so. Ja.
Das war echt gut.
Schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ja,
ja dann Männerfinale.
Finale,
also,
ist gut.
Sag mir bitte, Finale, ja. Sag mir bitte, was da passiert ist. Also ich habe es jetzt so oft geguckt und aus verschiedenen Perspektiven und Interviews gelesen und so weiter. Gut. Dass Tadej Pogacar das Ding mit Attacke in der Mitte vom Rennen dann solo gewinnt, mit erst noch ein paar Teamkollegen und dann alleine. Okay, aber was hat Remco da gemacht? Was war das? An diesem Mount Kigali hat er einfach gedacht so, okay, ich muss jetzt all in gehen, mein Sattel fühlt sich komisch an, ich fahre jetzt hier nicht all in. Oder...
Also nach eigener Aussage hat er da in dem Moment Krämpfe bekommen und einfach das Gefühl, dass er nicht richtig auf dem Rad sitzt. Im Nachhinein hat das Team ja gesagt, wir haben alles nachgemessen.
Das dementiert. Es
war so. So jetzt einfach mal so aus eigener Erfahrung. Ich glaube, also ich hatte das auf jeden Fall auch schon mal, dass ich dachte, ich habe irgendwie einen Platten oder die Bremse schleift oder so. Es war aber alles in Ordnung, weißt du, was ich meine? Also vielleicht war er auch wirklich sehr nervös, kann ja sein. Ne? Also dass er nicht die besten Nerven hat, haben wir schon öfter gesehen. Und ja, vielleicht dann einfach auch keinen guten Moment. Ne? Ich finde es halt krass, halt, dass er dann letztendlich mit der gleichen Position hinten raus nochmal so kann. Ne? Vielleicht, weil er dann auch vom Kopf her wusste, okay, ich gewinnen kann ich jetzt hier nicht mehr, ich kann jetzt frei fahren und ne, vielleicht war es wirklich eine mentale Blockade. Ja, weil ich glaube, es wusste halt auch jeder, dass das passiert. Ne? Also du kannst ja mittlerweile die Rennen, wenn Tadej am Start ist und bei manchen anderen Fahrern noch auch, aber nicht so, du kannst einfach, okay, der kann halt irgendwie, ich sag jetzt mal 2,5 Stunden hat der noch im Tank, ne, wenn alle anderen schon platt sind und dann fährt er einfach los. Und das war halt jetzt passend, dass es dann 100 Kilometer vorm Ziel diesen längeren Anstieg gab. Vorher war es ja auch schon super schwer. Also es haben ja auch im Nachhinein alle Fahrer gesagt, dass das auf jeden Fall das schwerste Rennen war, was sie bis jetzt gefahren sind. Und die fahren den, dann fährt seine Mannschaft einfach die Konkurrenz schon so müde, dass er dann ja auch gar nicht mehr groß attackiert. Ne? Der fährt ja dann im Sitzen einfach los. Das sieht zumindest dann so aus. Ja, hat wahrscheinlich trotzdem ganz schön viel Watt auf der Uhr stehen. Und dann ist es letztendlich ein Ausscheidungsfahren, ne? So nach vorne raus so ein bisschen.
Mega krass, dass Remco einfach mehr Zeit mit Bikewechseln gestanden hat, als er Rückstand im Ziel hatte.
Ja, gut, ne? Du fährst ja dann auch mit den Autos wieder ran und so.
Das,
ne?
Natürlich kannst du es nicht, genau, kannst also nicht runterrechnen, aber es ist trotzdem krass, dass er immer noch mit so viel Abstand dann da der Zweitbeste ist.
Aber und ich finde schon, weil er saß ja am Ende da auf dem Boden und ich glaube, er hat, wie ist so ein Ding, er hat quasi den Titel verschenkt, aber ich finde, man muss schon auch so ein bisschen Dinge auch in den Kontext setzen. Erstmal, wie Anni schon sagt, mit den Autos, ne, also da waren haufenweise Autos nachher, da war ja irgendwann, der Abstand war ja groß für Verfolger und auf einmal war er da und das war halt einfach auch, weil die Autos dementsprechend zwischen den Feldern waren und er ist dann auch sehr lange in der Gruppe unterwegs gewesen, plus dann in der Dreiergruppe, wo Pogacar schon ewig auch allein unterwegs war. Das heißt, du kannst dich aufgleichen und als er losfährt, wird der Abstand auch nicht kleiner. Also die fahren pari pari, als er attackiert. Der hängt die anderen ab, aber der fährt nicht wirklich hin. Und ich finde schon, dass jetzt, wo ich so manchmal ein bisschen geführt hätte, irgendwie Evenepoel eigentlich wäre Weltmeister geworden. So, ich glaube schon, dass Pogacar das irgendwie alles noch im Griff hatte. Und
worüber hat er sich so geärgert im Ziel? Also nee, er hat sich ja wirklich einfach geärgert.
Ja, über sich selber. Ich glaube schon, dass er wirklich denkt, dass er den WM-Titel verschenkt hat oder als irgendwie vergeben hat oder wie auch immer. Er verschenkt nicht, aber halt durch irgendwelche Sachen. Aber ich finde schon, dass, wenn man das Rennen so gesehen hat, also Pogacar war schon der Stärkste. Also Remco war der Zweitstärkste mit Abstand.
Ja. Hot Take. Ich sag Vingegaard in Top Shape fährt mit. Der gewinnt nicht. Weil Poggi wahrscheinlich den Schlussanstieg gewinnt, aber Vingegaard ist der einzige Fahrer, der da mitfährt.
Ja, so wie er losfährt, fährt er mit.
Ich muss sagen, wenn man sich den Anstieg, wo Pogacar losfährt, nochmal anschaut und guckt, von wo Del Toro gekommen ist, da muss man sagen,
das war stark,
also der hat sich da wahrscheinlich so einen Schuh gefahren, dass ihn das wirklich dann kurz Zeit später gekostet hat. Aber wenn der einfach auch schon in der Position gewesen wäre, dann wäre der auch noch länger mitgefahren. Also, ne, und jetzt gibt dem noch mal ein Jahr, vielleicht zwei maximal, wo er noch so ein bisschen einfach ne, in diesen Rennen, die länger dauern als vier Stunden oder fünf Stunden, da fährt er, glaube ich, beim nächsten Mal mit. Aber ja, klar, also ich glaube auch, dass vielleicht ne, ohne alles andere ein Remco da mitfährt, vielleicht auch ein Vingegaard, aber dann, das war ja auch, glaube ich, der Plan. Ne? Das hat Tadej auch in Interviews nachher gesagt. Er dachte schon, das wäre eine Gruppe nach diesem Anstieg. War es ja auch am Anfang. Ja, und ich bin mal gespannt, was unser Gast gleich erzählt, so wie es da wirklich dann vor Ort war. Also viele Fahrer hatten ja schon doch auch Probleme mit dem Klima einfach, ne? und der Höhe.
Und mussten auch häufig auf Toilette. Aber ich glaube auch, dass die Attacke keine Attacke war. Also schon, es war einfach eine Tempoverschärfung.
Wollte einfach die Gruppe klein machen.
Also dann, oder halt eine Favoritengruppe irgendwie initiieren, aber das war jetzt ja keine typische Pogacar, also da wäre er explosiv weggefahren, die sind ja nacheinander einfach abgefallen. Das Ding war, glaube ich, auch richtig steil, also sah zumindest so aus in dem Moment.
Ja, aber das habe ich.
Aber ja, ich.
Das ist ja genau das, was ich meine, ne? Wenn das Rennen vorher schon eine gewisse Schwierigkeit hatte, ja, dann sind diese Attacken von ihm halt auch nicht mehr so, ne? Also wenn du jetzt mal anguckst, wie er so die Flandern-Rundfahrt oder so gewinnt, der fährt ja dann auch im Verhältnis zu dem, wie er eigentlich hochfahren könnte, langsam. Ne? Die Leute sind aber einfach auch alle stehen K.O. Auch zu dem Zeitpunkt schon, 100 Kilometer vom Ziel, ne? Ich meine, die haben da ja auch schon 170 in den Beinen gehabt, vielleicht noch ein bisschen Neutralisation dazu. Da fährst du ja auch nicht mit so einem Peng los, sondern dann ziehst du einfach mal ein bisschen durch und dann guckst du mal, wer noch da ist, und da waren halt dann erstmal nur zwei noch da.
Ja, natürlich war es eine Attacke, aber es war jetzt, also
es waren ja auch noch 100 Kilometer
bis
zum Ziel, ne? Da musst du ja auch nicht dann so einen Sprinter hochfahren, also
das, was ich gerade nur sagen wollte, ist, was Basti auch gesagt hat, ist halt, glaube ich, wollte, dass mehrere mitkommen. Ich glaube, Basti hat das gesagt, genau. Und deswegen war es jetzt keine 100%-Attacke, sondern eher so ein Ding.
Es wäre ja eigentlich, ganz ehrlich, guck mal, eigentlich ist das Optimalszenario für Pogacar und UAE in dem Moment eine Dreiergruppe mit den drei Stärksten von UAE. Die können eigentlich die Medaillen unter sich ausmachen und theoretisch ist jeder happy. Aber weiß ich nicht, dann hat man vielleicht einen Ayuso dabei und weiß schon, dass der eigentlich hier nicht gut mitarbeiten wird, weil die Stimmung eh schon scheiße ist. Und da ist ja die Frage, irgendwann, Del Toro weiß wahrscheinlich auch, dass er irgendwie ein Problem hat oder dass er sich in der Attacke oder aus der Position schon an den Schuh gefahren ist. Der ist ja, glaube ich, irgendwann nochmal so richtig von vorne all out gefahren, wo Ayuso auch fast nicht mitfahren konnte oder dann auch geplatzt ist. Theoretisch in dieser Zusammensetzung hätte man zu dritt zusammenarbeiten können. Einer wird Erster, Zweiter und Dritter.
Ja, ich glaube, so richtig warten kannst du dann auch nicht, ne?
Er hat auf der Tor gewartet.
Ja, aber der hat dann auch schon
auf der Tor gewartet.
Das kann natürlich sein, ne?
Ja, ja, klar.
Wenn du da unter den Bedingungen halt einmal so überziehst, und der kam ja wirklich, also der müsste wahrscheinlich die schnellste Zeit darauf haben. Ja, also der hat ja wirklich, da wo die anderen schon so versucht haben, irgendwie die Löcher nicht aufgehen zu lassen, dann hat er die Leute noch überholt. Also der hat da schon richtig einen rausgehauen. Ja, aber der braucht halt noch, glaube ich, so ein bisschen Reife. Ne? Also der hat ja auch eine recht kurze Karriere, sage ich mal, gemacht. Fährt jetzt noch nicht so lange in Europa, muss man ja sagen. Da passiert halt das meiste im Radsport. Dem fehlt da, glaube ich, einfach noch so ein bisschen Erfahrung, was so. Wir haben es ja auch in einem Jahr jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass er nicht immer in der besten Platzierung war, wenn es irgendwo er sein musste. Fährt halt trotzdem, ne? Keine Ahnung, wie viele Rennen dieses Jahr gewonnen hat. Überragend. Ist halt, glaube ich, so vom Leistungsniveau nicht weit hinter Pogacar. Also, aber ich finde es halt irgendwie trotzdem, gerade so eine WM, ne, hat ja eigentlich auch immer so ein bisschen von Taktik gelebt. So, du hast halt die Besten eines Landes in der Mannschaft, eigentlich immer, ja, könntest theoretisch, ne, viel mehr taktieren als vielleicht mit den normalen Mannschaften zum Teil auch, wo öfter mal nur ein Leader dann an den Start geht bei den Rennen. Und irgendwie jetzt die letzten beiden Weltmeisterschaften, da war es halt so, okay, vielleicht kriegt er noch irgendwie einen Hungerast hinten raus, aber so viel taktieren war da nicht, auch jetzt, ne, die Gruppe, die am Anfang rausgeht, ich weiß nicht, was die maximal an Vorsprung hatte, die war ja auch für eine WM eigentlich schon ganz gut besetzt. Da gab es einfach gar keinen anderen Ausgang, gar kein anderes Szenario. Also das war eigentlich schon vorprogrammiert, dass das Rennen vorher so schwer gemacht wird, dass in den Berg dann losgefahren wird und vielleicht kommen noch welche mit, vielleicht nicht. Also
ich bin auf nächste Woche gespannt, wenn wir über die Europameisterschaft reden, weil die könnte das bessere oder das beste Rennen des späten Jahres werden.
Ja.
Line-up auf jeden Fall mega krass, Strecke auch relativ
kürzer,
krass.
Deutlich kürzer. Das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied.
Ja, vor allem sind die alle am Start, ne? Also von die Jungs von der WM und dann kommen jetzt noch Almeida hinzu, Pedersen, Vingegaard. Also es ist halt schon geil.
Ja. Können wir uns doch freuen. Letzte Mitteilung, bevor wir hier zu unserem Gast gehen. Wattbüro. Bei den Frauen natürlich keiner richtig getippt. Also ich glaube, Podium war einfach gar nicht drin. Wir müssen losen diesmal, Leute. Also uns haben auch schon vom Männerrennen, haben uns schon freudig Leute geschrieben, die das richtige Podium getippt haben. Sorry, bei den Frauen sind 24 Leute, die auf einer Punktelage, der höchsten erreichten Punktelage liegen. Aus denen losen wir drei. Und bei den Männern haben 9 Leute das Podium komplett richtig getippt. Also, wenn du dich gefreut hast, dass du auf jeden Fall was gewinnst, leider ist die Wahrscheinlichkeit jetzt noch 33%. Nächste Woche verkünden wir, wer gewonnen hat. Aus 9 Leuten wird gelost. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir die Türen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
von... Ich war jetzt im Urlaub und ich habe tatsächlich mal auch einfach mal bewusst meinen Whoop ausgelassen. Und nach ein paar Tagen habe ich es bereut. Weil ich habe mich jetzt seit über die Jahre so dran gewöhnt, einfach auch täglich mal da reinzugucken, zu checken, okay, wie sind meine Daten, und auch so ein bisschen damit ins Bett zu gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich schaue schon so, dass ich genügend Schlaf bekomme und wie ich halt auch brauche, nicht mehr als nötig. Schlafen ist Kacke. Aber deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wie ihr das eigentlich so handhabt.
Ja, ich nutze es schon intensiver, auch gerade so die Schlaffunktion. Also der weckt dich ja morgens auch mit so einem schönen Vibrieren am Handgelenk. Und klar, ich musste jetzt die Tage relativ früh aufstehen. Für einige wahrscheinlich eine normale Aufstehzeit. Für mich war es sehr früh, wegen Physiotherapie und so. Und da habe ich dann immer am Abend schon geschaut, wann er mir dann empfiehlt, ins Bett zu gehen. Da habe ich mich auch dann versucht, dran zu halten. Und es hat echt auch sehr gut funktioniert. Er funktioniert immer sehr gut. Von daher finde ich das Gadget schon mega nice. Und es ist auch mein Wecker, ne? Also ich habe zwar so eine schöne Uhr neben mir stehen, so eine schöne Oldschool-Braun-Uhr, aber ich lasse mich trotzdem mal von meinem Handgelenk wecken.
Ich glaube, es gibt Leute, die können sehr gut nach Gefühl so für sich sorgen und so die Sachen in ihrem Leben tun, die gut für sie sind, aber vielleicht, Andi, war es auch früher schon kein Talent von dir und du brauchst was oder jemanden, der dir sagt, wie es besser geht.
Ja, habe ich ja jetzt zum Glück. Man lernt ja nie aus und ich finde halt immer noch, man sollte es einfach mal ausprobieren. Und das können auch alle machen. Einen Monat gibt es nämlich mit Besenwagen immer umsonst, mit Whoop. Und danach kann man sich auch zwischen 3 verschiedenen Mitgliedschaften und verschiedenen Funktionen, die dazugehören, entscheiden. Und ja, wie gesagt, wir empfehlen es jetzt schon seit Ewigkeiten. Probiert es noch aus, wer es noch nicht ausprobiert hat. Und
das Ganze gibt es auf join.woop.com/besenwagen, ja. Und ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, wirklich, Andreas Stauf ist motiviert davon, von Anfang an, und ich finde es auch beeindruckend. Seitdem sind seine Gewohnheiten besser geworden.
Das ist tatsächlich so.
So, wie angekündigt, Bustür geht auf. Du kannst mir gleich noch genau sagen, wo. Auf jeden Fall in Österreich. Wir begrüßen Marco Schrettl vom Team KTM Tirol. Und Marco hat es geschafft, die Bronzemedaille mit nach Hause zu bringen. Und wie ich gehört habe, bist du auch gerade erst zu Hause zur Tür rein. Ist das richtig?
Genau, ja. Erst einmal Servus an alle. Danke für die Einladung. Ja, war wieder ein stressiger Tag halt, weil mein Koffer gestern in Wien nicht angekommen ist. Und ich jetzt heute nur eine Nacht in Wien bleiben müssen und einen Koffer holen müssen. Und jetzt bin ich gerade vor 10 Minuten eben zu Hause angekommen.
Aber jetzt mal kurz eine Frage. Wenn ich bei dir auch bei Pro Cycling Stats gucke, steht drin, dass du die EM fährst. Stimmt das?
Ja, also es war so geplant. Aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, heute in der Früh, dass wir das absagen. Weil da wäre morgen um 7 Uhr in der Früh schon wieder mein Flug gegangen. Und ja, jetzt haben wir gesagt, ja, das lassen wir jetzt aus.
Okay.
Es langt.
Genau, ja.
Grob Zusammenfassung. Marco ist 22 Jahre alt. Wir können auch noch nachträglich gratulieren. Es ist noch nicht so lange her, dass du Geburtstag hattest, 11. September. Und wie ich schon gesagt habe, beim Tirol KTM-Team unter Vertrag und in seiner Historie bei U23-Fahrern haben wir ja hier nicht eine ganze Karriere zu besprechen, aber in 2021 beim Team Auto EDA gefahren, in Illustra Gesellschaft, kommen wir gleich noch zu, dann 22 bei Trinity Racing und dann zu Tirol. Und boah, du kannst mir jetzt sagen, wir können alles beepen und so, ne? Ich bin mir relativ sicher, du bist World Tour Fahrer nächstes Jahr, aber darfst wahrscheinlich noch nicht sagen.
Genau, ja, also World Tour Vertrag habe ich unterschrieben, aber eben, sie sagen alle, ich soll mich ein bisschen zurückhalten, aber ich glaube, das werde in den nächsten Wochen dann sicher veröffentlicht.
Ja, dann dreifachen Glückwunsch auch von mir, noch nachträglich zum Geburtstag, zur Bronzemedaille und zum World Tour Vertrag.
Super, danke.
Aber du kannst ja bestimmt verraten, wann du den unterschrieben hast.
Ja, schon ziemlich früh, also nach meinem Nations Cup Erfolg in Olen in Polen, habe ich da schon was unterschrieben. Das
und ich mir schon fast gedacht.
Ja, eben, da habe ich gleich die Chance genutzt und ja, unterschrieben.
Ja, du hast auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen was abgeschossen. Wenn man auf Pro Cycling Stats geht, die meisten Ergebnisse sind aus diesem Jahr, das ist immer sehr gut. Du hast die ganze U23 auch ausgenutzt, also jetzt wird's Profi und man sieht ja auch den Leistungssprung, du kannst gleich selber nochmal was dazu sagen, wie du das so wahrgenommen hast. Dieses Jahr auf jeden Fall krasse Saison, du sagst schon, Nations Grand Prix Orlen, Gesamtwertung gewonnen, du bist schon auch bei der Österreich-Rundfahrt zwei fünfte Plätze und weit vorne im Gesamtklassement rausgekommen und hast im April schon ein italienisches 1.2-Rennen gewonnen. Also das war dann dieses Jahr doch relativ klar, dass das klappt. Aber für heutige Verhältnisse langer Weg dahin. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Autoeder-Karriere an. Das ist auf jeden Fall eine krasse Mannschaft gewesen, in der du da gefahren bist. Mit Alexander Hajek, Emil Herzog, Luis Lührs. Cian Uytebroeks. Also da aus dieser Klasse von 2021 haben es jetzt auf jeden Fall doch einige geschafft. Erzähl mal vielleicht auch so ein bisschen den Weg dahin.
Ja, also eben in den Junioren, im ersten Jahr, habe ich mich da eben international ein bisschen präsentieren können. Und dann ist eben von Autoeder ein Angebot gekommen. Und eben, ich war schon ewig lang vom Helmut Dollinger trainiert. Der war damals noch Coach bei Bora. Und dann war das eigentlich, ja, durch den Helmut ist da auch Kontakt geknüpft worden zu Autoeder. Und eben, dann bin ich bei Autoeder unter Vertrag gewesen. Und ja, ich muss sagen, das war eins von den coolsten Radsportjahre in meiner Karriere bis jetzt. Weil, ja, da war es einfach, also richtig coole Leute, ein Gaudi. Und da haben sich einfach gefreut aufs Rennen vorne eben. Und ja, ich bin ein Typ, ich brauche meinen Spaß bei den Rennen und dann kommen die Erfolge eigentlich von alleine, muss ich ja sagen. Also ich habe so eine Gaudi mit den Leuten und eben dann hast du einen ganz anderen Teamzusammenhalt. Und ja, eben auch mit Emil Herzog bin ich dann auch zusammen in der Saison gefahren. Das war eigentlich so mein bester Kollege bei Autoeder. Und ja, viele von den Leuten da haben einen Sprung schon früher geschafft. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch in der Welt angekommen bin.
Paul, wie läuft's mit Österreichisch?
Ja, also bis jetzt verstehe ich ihn.
Geht, oder?
Interessant, da habe ich gerade nebenbei durch Facebook gescrollt. Ey, und die dritte Nachricht, die mir reingespült wird, ist ein lokaler Bericht aus Österreich über dich. Das ist doch hier, die hören doch zu. Also es ist mir ein bisschen zu viel Zufall gerade. Das fand ich gerade ein bisschen spooky. Wie? Aber...
Ach so, jetzt aktuell,
ja, jetzt gerade,
über Marco.
Jetzt gerade. Wie auch immer. Aber was jetzt schon angesprochen ist, so ein bisschen unüblich, mittlerweile ja so diese vier Jahre auszunutzen. Hast du dir so zwischenzeitlich ein bisschen Druck gemacht? Also, weil du auch gerade meintest, so, jetzt bist du auch endlich in der World Tour angekommen, gerade mit der Klasse aus 21, mit der Autoeder-Klasse, wo ja ein paar Profis geworden sind.
Man wird sich wiedersehen.
Genau, ja. Also, ja, sicher macht man sich dann immer wieder selber ein bisschen Druck. Überhaupt jetzt in meinem letzten Jahr habe ich mir schon über den Winter vorgenommen, alles für das Ziel zu geben. Und eben deswegen ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Weil eben habe ich einfach 100% habe ich mich auf den Radsport fokussiert. Und ich glaube, deswegen ist mir einfach auch so super aufgegangen jetzt. Und ja, natürlich, es ist nicht mehr sehr gewöhnlich, dass man einen Sprung erst so spät schafft. Aber ja, eben, ich habe für mich selber, also mental und physisch gesehen, ein bisschen mehr Zeit braucht. Und ja, mal schauen, wie es dann in der Welt da geht.
Ist schon krass, ne? Wie wir von spät reden. Er ist halt immer noch in der U23.
Ja,
so,
ja, klar. Also
aber,
das ist ja auch absolut normal.
Ja, aber ist halt noch. Trotzdem, wenn du jetzt so, was wird der Paul Saika, wie spricht man ihn aus? Der Franzose?
Ja.
der
ja, Sykes oder so.
Ja. Ja, genau, der irgendwie 16. oder sowas wird, ne, bei der Elite.
Sechas heißt das,
ja,
glaube ich.
So im ersten Jahr. Und ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass man heutzutage als U23-Fahrer im letzten Jahr ab und zu dann auch mal so ein bisschen schwitzige Hände bekommt, wenn so die ganzen Junioren irgendwie direkt zu den Profis gehen.
Ich kenne da einige.
Ja.
Mit schwitzigen Händen.
Ja, ja, man weiß ja auch nie, ne, wie die, also man kennt die Jungs ja vom Rennen, aber du weißt halt auch nie, so wie haben die schon trainiert, wie haben die gelebt für den Sport. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und das wird dann bei den Junioren noch nicht so deutlich. Die Rennen sind ja noch verhältnismäßig kurz. Aber sobald man dann halt ja ein oder zwei Stufen halt hochgeht, dann wird das deutlich. Und ja, wenn du halt als Juniorenfahrer, sage ich mal, jetzt noch nicht, ne, getrainiert hast wie ein Profi, dann brauchst du halt auch einfach ein paar Jahre länger. Aber ist überhaupt nicht schlimm, ne? Weil theoretisch hast du ja noch paar Jahre vor dir. Ich meine, guck dir Paul an, der fährt immer noch. Der ist fast doppelt so alt.
Ey, stimmt, er ist wirklich fast doppelt so alt. Danke, Andi.
Also Marco, wenn du Pech hast, musst du noch 20 Jahre fahren.
Ja, das stimmt. Ja.
Hast du denn jetzt auch dieses Jahr so selber gefühlt nochmal einen Riesensprung gemacht?
Ja, also ich muss echt sagen, dieses Jahr ist einfach im Training viel mehr weitergegangen und ich habe in dem Jahr nochmal so eine richtige Freude am Radsport gehabt, also im Training und bei den Rennen. Und ich muss auch sagen, das ist mir die letzten Jahre fast ein bisschen abgegangen, aber dieses Jahr eben habe ich über den Winter waren wir mit der coolen Truppe auf Mallorca Trainingslager und ja, da habe ich wieder richtig Spaß gefunden und dann sind eben die Leistungswerte und die Ergebnisse eigentlich echt ziemlich von selber gekommen. Und ja, ich bin eigentlich irgendwie sicher habe ich mir ein bisschen Druck gemacht, weil es mein letztes Jahr war und ich mir eigentlich immer vorgenommen habe, ja, wahrscheinlich werde ich dann nach meinem letzten U23-Jahr ja mein Rad an den Nagel hängen, wenn es nichts wird, aber eben, ich bin trotzdem mit einer gewissen Lockerheit heuer in die Saison gegangen, die ich die letzten Jahre auch nicht gehabt habe, muss ich sagen.
Ja, also ich kenne ja auch ein paar Jungs so, alleine wenn man mit dem Waffler rumhängt und trainiert, das ist auf jeden Fall...
Ja, genau.
Kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht auf den Rennen. Ja. Der ist ja auch, also muss man euch ja auch lassen hier, der wird Elitemeister dieses Jahr, ne? Also Tirol schon echt dafür, dass es halt keine Anbindung an ein großes Team hat, jedes Jahr wieder echt Erfolge am Produzieren. Also eine U23-Weltmeisterschaftsmedaille und einen nationalen Elitemeistertitel, das kriegen die wenigsten KT-Teams hin.
Ja, das kann ich auch sagen, ja.
Du hast gerade eben gesagt, du hast dich jetzt dann für dieses Jahr nochmal komplett auf den Radsport fokussiert. Hast du vorher nebenbei noch was anderes gemacht?
Nein, eben in der zweiten und 23. Saison, da bin ich dann mit der Schule fertig geworden. Da habe ich maturiert. Und dann im dritten Jahr, da habe ich ja ziemliche gesundheitliche Probleme gehabt. Da war immer, also meistens, wenn ich mich gut gefühlt habe, dann war immer irgendwas. Und das hat sich eigentlich die ganze Saison durchgezogen. Und eben, und das habe ich im Herbst halt auch in den Griff gebracht. Und eben, jetzt habe ich eigentlich, also das ganze Jahr war ich eigentlich gesund und verletzungsfrei. Und ich glaube, das ist halt eins für die wichtigsten Bausteine im Leistungssport. Dass man einfach gesund durch die Saison kommt und ja, am besten halt auch ohne Stürze.
Absolut.
Ja klar, ne? Anders geht's nicht. Also krank fährt man nicht schnell Fahrrad.
Ja, das ist sicher nicht, ne?
Dann nimm uns doch mal durch deine Weltmeisterschaftserfahrung und durchs Rennen. Wie war deine, wie lange warst du da? Warst du eine Woche da? Oder,
Ja, genau. Also wir sind 6 Tage vom Rennen, also vom Main- und 13-Rennen angereist. Und ich muss ehrlich sagen, die Tage habe ich auch echt gebraucht. Also mich da an die Höhe angewöhnen oder an die Hitze. Und auch generell da die ganzen Umstände. Also die Luft war ziemlich schlecht. Und das war ja halt von der Tiroler Bergluft am Anfang nicht so gewöhnt. Eben, deswegen war es gut, dass wir uns da echt akklimatisieren haben können. Und dann, ja, das Rennen war Wahnsinn. Also, die Stimmung war brutal. Und ja, ich muss sagen, der Rundkurs war eigentlich perfekt für mich. Also, hätte ich mir fast keinen besseren Rundkurs wünschen können für eine Weltmeisterschaft. Ja, und dann war es eigentlich, ja, wie Ausstellungsfahren. Die Belgier haben halt gleich von Anfang an Tempo gemacht, weil sie sich auch mit Jarno wieder auch ziemlich sicher waren, dass der da weit vorne hineinfahren kann. Und ja, Und ich habe mich eigentlich immer ziemlich offensiv gezeigt. Und habe das eigentlich teilweise dann, wo die Sechsmann-Gruppe gegangen ist, habe ich am Anfang gar nicht so mitgekriegt. Weil da ist einfach am Kopfsteinpflasteranstieg richtig gepolst worden. Und dann oben haben wir es umgeschaut, da waren wir nur 6 Leute. Ja, und dann war es einfach ja, all out bis zum Ziel.
Also so von der, genau, die beschreib nochmal so die Stimmung, auch so Zuschauer und so weiter. Ich habe da nämlich echt im Nachhinein relativ wenig mitbekommen. Also auf dem Fernsehen dann in so beim Elite-Rennen konnte man ja sehen, diesen Mount Kigali, den seid ihr ja nicht gefahren, ne? Ihr wart ja nur in der Stadt. Da war eigentlich am meisten los, da war so richtig brutal was los und so in der Stadt, aber dann wahrnehmbar auch für euch.
Ja, genau, also in der Stadt war auf jeden Fall sehr viel los. Also da hat es einfach so Ecken gegeben, wo sie eine fette Leinwand aufgebaut haben. Und da waren, ja, da war einfach eine Menschenmasse. Das war, also sowas habe ich davor noch nie gesehen. Also überhaupt in den 23 Rennen. Und eben Elite-Rennen, das ist also so gestört. Also wir sind 2 Stunden, bevor die Elite, glaube ich, am Mount Kigali aufgefahren ist, waren wir noch trainieren da und sind da eben das abgefahren und da war schon alles gesperrt. Und also da waren so viele Leute, das war richtig wild, echt. Also Stimmung war richtig super da.
Nice. Hier, von dem Schweizer habe ich jetzt vorher auf jeden Fall auch kein Bild gehabt. Kanntest du den? Kanntest du so deine Kontrahenten? Ich meine, Lorenzo Finn wird man halt wissen, dass der auf jeden Fall was drauf hat. Wie ist das Finale so für dich abgelaufen, dann so die Selektion auch von der Sechsergruppe?
Ja, genau. In der Selektion habe ich alle Leute eigentlich ziemlich gut gekannt. Und ja, war schwer zum Einschätzen, wie sich jeder fühlt, muss ich sagen. Und dann im vorletzten Runde am Kopfsteinpflasteranstieg ist halt der Finn Lorenzo ein brutales Tempo gefahren. Und da bin ich am Hinterrad, ja, bin ich aufgeplatzt und habe mir gedacht, ja, ich muss mir jetzt die Kräfte noch sparen. Weil wenn ich da jetzt mitfahre, dann stehe ich im Flachen wieder komplett. Und eben dann hat der Schweizer das Loch noch erschlossen. Und ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass wenn wir hinten gut zusammenarbeiten, und das haben wir eigentlich auch, also ist jeder durch die Führung gegangen, wir sind echt Vollgas gefahren, dass wir eventuell das Loch noch schließen, aber ist sich halt leider nicht mehr ausgegangen. Und dann in der letzten Runde eben habe ich mich echt nochmal richtig stark gefühlt und dann habe ich am vorletzten Anstieg nochmal attackiert und ja, habe es bis zum Ziel durchgebracht, zum Glück.
Konntest du auch schon ein bisschen, also konntest dich schon so ein bisschen freuen, oder? Also du wusstest, du hast nach hinten ein bisschen, nach vorne wusstest du auch, sind nur 2.
Ja, eben, also ich muss sagen, ich bin trotzdem bis zur Ziellinie einfach Vollgas gefahren, weil am Kopfsteinpflasteranstieg habe ich mich mal umgedreht, aber da habe ich ganz schlecht gesehen, weil direkt hinter mir ein Begleitmotorrad war und dann habe ich den letzten Kilometer aber nicht mehr zurückgeschaut, weil ich mir denke, wenn ich jetzt die Medaille nur verliere, weil ich die ganze Zeit zurückschaue, dann werde ich mich danach richtig aufregen, also ich bin einfach, habe nur nach vorne geschaut und bin einfach alles gefahren, was gegangen ist und habe dann erst habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass im Endeffekt die Lücke eigentlich eh größer war, wie gedacht.
Aber auf jeden Fall richtiges Mindset, sich nicht umdrehen, sondern einfach fahren. Den Fehler haben schon so viele gemacht, immer sich umgedreht und dann kurz vor Ziel eingeholt.
Ja, genau eben, genau das habe ich mir gedacht. Jetzt, ich fahre einfach alles, was ich habe und wenn ich eingeholt werde, dann werde ich eingeholt. Aber da hilft mir halt umschauen auch nichts mehr.
Ja, ihr müsst euch so einen Spiegel unten an den Lenker montieren.
Ja, das wäre eigentlich am praktischsten, ja. Vielleicht beim nächsten Rennen mal, probier das mal aus.
Ja, jetzt lass doch mal so ein bisschen was über dich erfahren. Hier steht Place of Birth Münster. Das ist aber wahrscheinlich nicht Deutschland Münster, oder?
Na genau, das ist in Tirol im Inntal ein ziemliches Gutdorf, ja. Wir haben rund 300.000 Einwohner eben und ja, ist auf jeden Fall nicht das Deutschland Münster, nein.
Bist du da noch oder wohnst du in Innsbruck oder...
Na genau, ich wohne nur zu Hause bei meinen Eltern. Und auch alles immer klar. Nur in Münster.
Ja. Ja. Ja, cool. Ist ja dann vielleicht demnächst mal Zeit oder ein Gehalt da, wo man sich mal selber was leisten kann.
Genau, ja. Ja.
Hast du Pläne? Wir wollen ja immer wissen, so was. Jetzt bleiben wir nochmal beim Sportlichen. Was bist du für ein Fahrertyp? Wo siehst du dich? Jetzt weißt du ja schon auch relativ lange, so seit Mai oder Juni, dass das in der World Tour weitergehen wird. Wie viel Vorstellung davon hast du schon oder wie viele Pläne schmiedest du schon und was hast du vor? Welche Rennen liegen dir? Wo siehst du dich?
Boah, ja, eben Pläne, aber jetzt bin ich ehrlich noch gar keine geschmiedet. Das lasse ich alles beim ersten Teamcamp auf mich zukommen. Aber ja, von den Rennen her sehe ich mich sicher eher so bei, ja, bei Ardennen-Klassiker und einfach ja schwere Rennen mit eher kürzeren Anstiegen, aber dafür viele, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht, das gefällt mir einfach da den ganzen Tag eben richtig umballern und einfach auch an Spaß am Rennen fahren haben. Eben, ich hab's jetzt auch eben lange Berge, rein physiologisch, vielleicht würde mir das auch ganz gut liegen, aber ich weiß nicht, mir kommt einfach vor, das, ja, das ist einfach nicht so mein Ding, allein von der Mentality her.
Runterfahren halt auch geil und will man ja dann öfters mal machen, nicht nur einmal.
Ja, genau, das soll ich auch sagen, ja.
Ich frage ja immer gerne so, welches Rennen man irgendwie als Profi gerne mal gewinnen will. Es bist du noch nicht so viele in der World Tour gefahren, aber du hast ja wahrscheinlich trotzdem Träume. Wenn du jetzt so ein Rennen gewinnen könntest, nehmen wir bitte mal die Tour raus, weil das ist das Offensichtlichste. Ja. Was wäre das?
Boah, ich muss sagen, eigentlich so, ja, mein Lieblingsrennen ist sicher Strade Bianche, muss ich sagen. Also ich habe einen Mountainbike-Background und ja, mir taugen einfach Schotterstraßen an, mein Rennrad zum Fahren und eben, das baue ich eigentlich sehr oft in meine Trainingseinheiten ein, weil ich es einfach ja, cool finde. Und auch eben auf Schotter Abfahrten fahren, eben ganz anders Fahrverhalten wie auf dem Asphalt. Also das finde ich recht cool. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist eigentlich so ja, mein Rennen, was eigentlich der brutale Traum war, das zu gewinnen.
Ja. Warst du schon mal dort mit dem Fahrrad?
Nein, eben in der Toskana war ich leider noch nie. Noch.
Ja, darfst du bestimmt mal hin jetzt. Ja.
Also,
cool wär's, ja.
Musst du beim ersten Meeting mit der neuen sportlichen Leitung diesen Wunsch relativ deutlich äußern, dann kann man da vielleicht was machen.
Genau, ja. Ja, mal schauen. Ja,
ja, ich denke, ist auch, ich glaube, das fasziniert einen wahrscheinlich, wenn man es noch nicht selber gefahren ist, mehr als jetzt so Amstel Gold Race oder so, ne? Wobei, da kann ich mir vorstellen, da kannst du bestimmt auch ganz gut fahren auf dem Terrain.
Ja, genau, also ich würde sagen, so die Ardennen-Klassiker, die sind alle, also ist jedes Rennen richtig cool. Also da ist sicher jetzt, also will sicher jeder Fahrer mal was gewinnen von denen.
Hast du so Fahrer, zu denen du irgendwie aufschaust oder so Idole jetzt aktuell?
Ja, also ich muss sagen, an Pogacar verfolge ich schon ziemlich lange und ja, das finde ich schon cool, was er eigentlich für Show im Radsport abliefert.
Also das. Findest du nicht langweilig?
Ja, eben. Das Einzige, dass es halt echt schon langsam langweilig wird, ist das Einzige. Ich finde, so ist er ziemlich cool drauf und ja, das ist schon lässig.
Ist auch kein schlechtes Vorbild, ne?
Nee. Ja, das ist auf jeden Fall nicht nah.
Ja, du hast ja gesagt, du hättest ja aufgehört, wenn du keinen Profivertrag bekommen hättest. Hattest du dann schon eine Idee, was du dann machen würdest?
Ja, also, ja, ehrlich gesagt, ja, Idee, also ich war immer interessiert an Jura und ja, das hätte ich mir schon mal in den Kopf gesetzt, wenn es eben nichts wert ist, so ein Studium durchziehen, weil ja, ich brauche einfach auch in meinem Leben immer Challenger und ja, das wäre so mein Plan B gewesen, aber ja, ich habe mich nachher eigentlich gar nicht mehr so lange mit dem beschäftigt, weil man denkt, ja, jetzt halt Fokus aufs Radfahren und das einmal vergessen, was wäre, wenn.
Kanzlei Schrettl.
Ja, genau.
Ja, wäre ja gar nicht dann so schlimme Alternative vielleicht gewesen, aber.
Geht auch vielleicht ja, immer noch.
Jetzt geht's erstmal in den Profiradsport. Worauf freust du dich am meisten?
Ja, ich freue mich jetzt einmal, ja, eigentlich einmal ein richtig professionelles Umfeld und ja, das ganze Team kennenzulernen einmal am Anfang und dann einmal, ja, eben, ein Rennen mit den ganzen Idole und mit den großen Stars zu fahren eigentlich. Also da und einmal sehen, was da wirklich abgeht.
Ja, wäre jetzt die EM tatsächlich schon die erste Gelegenheit auch gewesen. Jetzt auf jeden Fall ein krasses Line-Up oder wärst du U23 gefahren?
Nein, ich wär schon U23 gefahren, ja.
Ah ja, okay, alles klar. Ich dachte schon, die hätten dich bei Elite sonst starten lassen.
Ja, nein, da sehe ich mich noch nicht, muss ich sagen.
Kann noch ein Winter.
Ja, ja.
So, wir haben schon öfters mal gefragt, jetzt würde mich noch interessieren, irgendwie so Trainingseinheiten. Ich meine, wir haben viele Hörer, die sind alle Radsportfans, die fahren meistens auch selber Rad. Wissen heutzutage, weiß man ja ungefähr, was Training ist. Aber so ein bisschen Einblick, was so ein Profi oder so ein Nachwuchsfahrer trainiert. So, was sind deine Lieblingseinheiten? Was macht dich so fit? Bist du immer noch bei Helmut?
Ja, genau. Also beim Dolinger bin ich nach wie vor, ja. und ja, Einheiten, was mir Spaß machen. Also ja, Intervalle machen auf jeden Fall nicht Spaß, aber wenn ich sagen muss, welche Intervalle mir ziemlich fit machen und ich nicht so einen Grausen davor habe, sind einfach V2-Max-Intervalle. Und am meisten so eben so gemischte V2-Max, zuerst ein bisschen 3,30er zum Aufwärmen, 40-20er und so 30-15er. Das mag ich eigentlich ziemlich gern und ich glaube, das liegt meiner Charakteristik ziemlich gut eben. Und ja, da bin ich dann immer ganz fit und ja, da schrecke ich mich nicht davon, den zu fahren.
Fährst du lieber alleine oder in der Gruppe?
Ich fahre eigentlich am liebsten in der Gruppe. Ja. Also alleine Radfahren tue ich nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Eben wie gesagt, weil ja, eben in der Gruppe hat man immer einen Spaß und alleine, weiß nicht, da wird man schon ziemlich schnell dann langweilig einmal. Über ein paar lange Ausdauereinheiten.
Wer sind ein Team- oder Trainingskollegen von dir? Hast du schon ein paar Profis, mit denen du ab und zu fährst? Oder alles so jetzt Kumpels noch aus der Jugend- und Amateurzeit?
Ja, eigentlich viele Kumpels, aber eben bei uns ist es ziemlich schwierig. Der Einzige, was ziemlich nah bei mir wohnt, ist der Gamper Patrick. Also der ist eh ursprünglich auch aus Münster. Der ist halt jetzt in die Nachbarortschaft gezogen. Also der wohnt da, mit dem gehen wir auch mal trainieren. Und ja, sonst ist es schwierig, weil die meisten Leute wohnen doch in Innsbruck. Und mit dem Rad habe ich bis dahin doch eineinhalb Stunden Fahrt. Und ja, das kann man eigentlich nur verbinden, wenn man lange Grundlageinheiten hat. Deswegen fahre ich eigentlich eh die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin, fahre ich allein. Und habe eigentlich nicht so viel Trainingspartner.
Ja, dann stellen wir noch die Klassikerfrage, irgendwie so after ride snack. Was ziehst du dir am liebsten rein? Richtig hart trainiert, kommst nach Hause, was willst du essen?
Boah, ja, also am Anfang gönne ich mir mal einen Recovery Shake. Und
ja, ja, das ist am zu liebsten, langweilig.
Ja, am liebsten nach einem richtig harten Training mag ich eh Nudeln. Aber eigentlich egal mit welcher Soße. Ich bin beim Essen ja gar nicht hakel. Also ich esse eigentlich alles, was auf den Tisch kommt. Und eben am liebsten Nudeln und ganz egal welcher Soße.
Ja.
Einfach rein erstmal.
Genau, ja.
Und was ist sonst so dein Lieblingsessen? Tiroler Küche hat ja einiges zu bieten.
Ja, genau. Also, ja, Lieblingsessen, da bin ich schon eher bei der Tiroler Küche, bei Küche und der deftigen Küche. Und da eben kocht die Oma noch ziemlich gut. Eben, da gibt es bei uns die Zillertaler Krapfen und die sind schon richtig gut. Oder einfach ein Schnitzel mit Pommes, habe ich auch ganz gern, muss ich sagen.
Das habe ich auch alles ganz gerne, was du gerade genannt hast. Von daher. Sehr schön.
Ja, ich würde sagen, wir haben dich auf jeden Fall mal gut kennengelernt und sind gespannt, wo du nächstes Jahr in die Pedale trittst. Und ja, gerne wieder. Gerade so junge Fahrer, Neoprofis und so weiter begleiten wir immer gerne. Also ich würde sagen, nächstes Jahr mal der erste Eindruck aus den Profis irgendwann.
Ja, also, da wäre auf jeden Fall wieder dabei. Also war echt cool, ja. Also da sofort.
Ein Rad jetzt nochmal richtig genießen, hier diesen Erfolg, das ist schon echt was wert. U23 Medaille, Weltmeisterschaft. Das hat nicht jeder. Auf jeden Fall wenigstens mal eine Woche nehmen oder ein paar Tage und das Ganze mal sacken lassen und freuen.
Ja, genau, ja, jetzt, wo ich nach Hause gekommen bin, sind ja schon eigentlich die ganzen Kollegen in der Einfahrt gewartet eben. Da werde ich mir jetzt vielleicht das ein oder andere Bier schon genehmigen.
Ja, sehr schön.
Sehr gut.
Viel Spaß dabei. Ja,
seid ihr gegönnt.
Und,
super, danke.
Wir sehen dich hoffentlich nächstes Jahr bei Strade Bianca vorne.
Genau.
Ja, also wenn das passiert, dann weiß ich es einfach nicht, was genau.
Dann gibt es halt eine Attacke.
Okay.
Genau. Gut.
Danke dir.
Danke.
Mach's gut. Ciao.
Passt super. Danke.
Ciao. Ciao.